Assalamu alaikum. Es ist gekommen in Fütugüstrü. Der auch cool in Asche Döner, das oder was? Heute gibt's ein ganz besonderes Menü, aber komm, bitte setz dich zu uns. Wir essen zusammen.
Bringst du noch ein Teller?
Ja. Jalla, das sind ein paar Freunde von mir hier. Tim Melzer aus Hamburg, Schlagzeuger. Sebastian E. Merget aus Frankfurt. Sehr gut an Bord. Sehr, sehr gut. Und Elif Oskan aus Zürich. Sie macht das Gül. Traditionelles türkisches Restaurant. Und wir haben gerade darüber geredet, wie Essen Menschen zusammenbringt, ja? Wie Essen das Feuer in den Herzen der Menschen erfacht. Wie es Kriege verhindert, wie es Kinder gebärt, wie es Brücken baut, wie es Mauern einreißt. Wie es auch die Leidenschaft in den Menschen erweckt, ja?
Dankeschön.
Ja, komm, bring was zu essen. Bring was zu essen gerade. Schön, dass du da bist.
Let's go.
So,
Mr. VIP, Test Person. VIP.
Weißt du eigentlich, das hat was damit zu tun, weil du mit mir zusammenarbeiten darfst? Weil du sozusagen,
ich habe
das meine Strahlkraft auf dich sozusagen einen leichten Glitzerpuder des kulinarischen Goldes auf dich abgeworfen hat und du dadurch auch kulinarisch als Experte wahrgenommen wirst.
Definitiv.
Weil das bist du wirklich nicht.
Definitiv. Also das erste definitiv, das zweite definitiv.
Denn man muss sagen, guten Morgen erstmal. Guten Morgen. Mein Name ist Tim Melzer. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu einer weiteren Aufnahme von Fide Gastro, seit neuester Zeit unter anderem auch bei RTL Plus.
Ja, Mann! Richtig gut, Tim.
Zu empfangen, ansonsten wahrscheinlich aber auch auf allen anderen üblichen Kanälen, richtig?
Den Satz hättest du dir sparen können.
Aber, okay, aber ja. Aber den können wir rausschneiden.
Aber ja.
Nichtsdestotrotz, ich bin Gastro in dem Fide-Gastro. Sebastian Mergert, mein kongenialer Co-Gastgeber.
Wie hast du den Nachnamen?
Ist Fide. und ich bin richtig dufte drauf. Heute ist Freitagabend. Wir sind kurz vor Feierabend. Ich darf diese wunderschöne Woche mit diesem fantastischen Podcast gleiten lassen und bin danach eingeladen auf einem Geburtstag, der mit einem Motto versehen worden ist, ich glaube 80er Jahre, und wo eigentlich auch erforderlich war, dass man eine Tanzperformance eingestudiert hat.
Ja.
Weder habe ich ein Outfit, noch habe ich die Tanzperformance gemacht und mein Problem ist, ich saufe auch nicht mehr. Das heißt, ich kann mich noch nicht mal tanzen saufen. Also ich habe richtig große Herausforderungen noch vor mir stehen an diesem Wochenende. Ich sehe fantastisch aus. Relativ hip, relativ cool, relativ jung.
Ja, ich beschreibe das mal kurz.
Ja.
Also erstmal, das Motto von dem Geburtstag ist, I want to dance with somebody.
Ich tanze nur, wenn ich betrunken bin.
Ja. Das ist mein Problem. Und dann geht es tatsächlich um 80er Jahre Outfits. Ja, schwierig. Ich möchte gerne Tim beschreiben. Tim kommt hier gerade rein in einer schwarzen Cargohose, das ist nicht ungewöhnlich, in einer schwarz-blauen Bomberjacke, Blouson ist auch nicht ungewöhnlich, in einem schwarzen Merino-Rollkragenpullover auch nicht ungewöhnlich, mit Nike-Sneakern, Air Force One auch nicht, und nee, keine Air Force One, ist ja auch egal, auch nicht ungewöhnlich, aber jetzt kommt's.
Aber überall kein Label.
Überall kein Label, no Label. Aber dann hat Tim ein Beanie auf.
Was ist das?
Ein Beanie. Eine schwarze Wollmütze, die... Ja. Das war gut. Mit einem roten Herz drauf. Und das sieht gut aus.
Und ich glaube, das nennt sich ja in der Fachpresse Out of Bad Look.
Nee, wenn überhaupt... Out of Bad Look.
Ja. Und in diesem Falle ist es auch wirklich so. Das ist nicht gestylt, sondern ist so geschehen. Ich bin warum auch immer, heute erst 10 vor 10 wach geworden und hatte um 10 Uhr morgens einen relativ wichtigen Videocall mit sehr vielen Personen. Und da ich da für kein Geld der Welt zu spät sein wollte, bin ich sozusagen in die Hose gehüpft, habe mir einen Sweater übergeworfen, die Jacke übergeworfen und dann war das Chaos auf meinem Kopf in dieser kurzen Zeit nicht mehr zu bändigen und habe ich das gemacht, was alle machen, die kaschieren wollen, ne, Sebastian? Habe ich mir eine Mütze aufgesetzt und scheinbar ist das richtig cool.
Aber du hättest jetzt ja lange Zeit gehabt, hast du in der Bullerei, hast du keine?
Ich habe es eben durchgearbeitet.
Ach wirklich, dieser Call ging so lange.
Ich möchte, dass du ein einziges Mal einen Tag mit mir verbringst, dass du mal wirklich weißt, was ich leiste.
Das wissen die Leute. Das glaube ich wirklich.
Das
glaube ich dir wirklich.
Das muss ich auch nicht drauf rumreiten.
Aber ich würde gerne noch den Anfang zu Ende bringen, von dem du angefangen hast, was die Strahlkraft von dir angeht, die auf meinen bescheidenen Schultern da landet.
So, darauf wollte ich ja nicht hinaus, nach dieser lang überflüssigen Einladung.
Also natürlich ist es nicht von der Hand zu weisen, dass ich aufgrund der Teilnahme an dieses Podcastes in irgendeiner Art und Weise immer mal wieder Einladungen zu gastronomischen Veranstaltungen bekomme. Ja, wie in der letzten Woche zur Verleihung des Guide Michelin.
Ja, und dann möchte ich nochmal sagen an die Absender dieser Einladung, das ist wirklich Perlen vor die Säue, aber mach ruhig weiter.
Und gestern haben wir uns zufälligerweise auf einer anderen gastronomischen Veranstaltung, wo du in einem Panel gesessen hast, und ich habe das richtig genossen, dir zuzuhören, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, du hast dich angenehm zurückgehalten, hast aber trotzdem den Melzer gemacht.
Meinen Punkt gemacht. Szene Hamburg VIP Talk oder was, wie heißt das?
Ja, das habe ich auch nicht verstanden.
Also es war eigentlich es gibt ein Gastromagazin, genau, hier in Hamburg. Das wird einmal im Jahr veröffentlicht, glaube ich.
Der Gastroguide, ne?
Das ist ein Gastroguide. Absender ist das Szene-Magazin.
Szene Hamburg.
Und dort wird dann nochmal so ein bisschen sozusagen redaktioneller, journalistischer Inhalt geschaffen, genau, im Rahmen eines Diskussionspanels, ob der neuen Trends oder generell Dinge, die die Hamburger Gastronomie zumindest bewegen. Und anwesend waren unter anderem die VIP-Tester.
Genau.
VIP ist ja die Kurzvariante von Very Important Person. Das wiederum bedeutet sehr wichtige Personen. Und die dürfen dann ihr Urteil über eine bestimmte Kategorie innerhalb ihres Heftes abgeben. Ist das richtig?
Ja.
Also besuchen ein Restaurant und schreiben dann einen Text. Und Sebastian E. Mergit ist ein VIP-Tester.
Jetzt weiß ich aber, warum stimmt. Ich habe 3 Restaurants getestet und darüber geschrieben.
Du bist ein VIP-Tester.
Krass. Ich habe 3 Restaurants getestet.
Krass, welche?
Tigre, Vienna und Jing Jing.
Das klingt schwer nach Szene, dass du Kategorie Szene bist.
Ich durfte mir aussuchen.
Ja, bei welcher Kategorie? Ich
mein Restaurant, genau.
Das klingt aber nach Kategorie Szene.
Wahrscheinlich war es Kategorie. Nee, Vienna war, glaube ich, Klassiker.
Ich sag mal so, du hättest hier 500 Euro extra verdienen können, hättest du uns getestet.
Würde ich mich nie im Leben trauen.
Ich hätte dir 1000 Euro.
Die haben natürlich gesagt, kannst du bitte Bullerei testen.
Wirklich?
Ja, na klar.
Ich hätte dich in, ja, also, was willst du denn da schreiben?
Geil. Punkt.
Ja. Wirklich so.
Ja.
Eingang geil, Mitarbeiter geil, haben. Essen geil, Dekoration.
Tim.
Ja, let's go. Ich habe keine Zeit, ich muss los, ich muss noch shoppen gehen.
Wir müssen durchziehen. Ich hab so viele Sachen mit dir zu bereden. Ja. Es tut mir leid für den Gast, dass ich kurz warten muss.
Hol ihn noch rein.
Sekunde.
Sie.
Man kann dich nicht mal 2 Wochen allein lassen.
Ja. Nee,
nicht mal 2 Wochen Sie. Allein lassen. Nicht nur, dass du das Eis hast und ey, unser heutiger Gast hat sich wieder dein Eis gewünscht. Das glaubt uns doch mittlerweile kein Schwanz mehr, dass du wirklich nichts damit zu tun hast, dass wir ständig dein Eis hier essen. Jeder Gast, der kommt, sagt, oh, ich hätte gerne mal ein bisschen von dem Eis
da. Haben wir da?
Nee, es gibt keins mehr bei dir. Wir waren im Rewe und haben gekauft.
Ja gut, aber ihr habt gekauft.
Julia hat gekauft.
Habt ihr Cola Vanilla Cola Float?
Wir haben Pommes Rot-Weiß. War kein schlechter April-Scherz. Und jetzt hast du eine Geheimzutat.
Ja.
Kann man ja jetzt erzählen.
Sind grundsätzlich Sachen, über die ich nicht so gerne rede, weil es Marketing ist, wenn wir jetzt drüber reden. Aber grundsätzlich habe ich mich sehr lange damit auseinandergesetzt. Und ich weiß, dass auch viele Leute das kritisch sehen. Aber meine Motivation und meine Überzeugung, das zu machen, ist eine gute. Denn ich gucke sehr oft auf den heimischen Haushalt und beobachte gewisse Komplikationen heraus, um eine frische Küche zu zelebrieren. Das sind im Wesentlichen oft Faktor Zeit. Und deshalb haben wir jetzt gemeinsam, also Rewe und ich, gemeinsam eine Eigenmarke gegründet, die nennt sich Geheimzutat. Geheimzutat ist eigentlich nur die Geheimzutat dafür, um Zeit zu sparen, aber trotzdem vollwertig und frisch zu kochen. Das heißt, wir geben Kochhilfen an die Hand. Das kann, wo wir praktisch den Faktor Zeit ein bisschen verkürzen. Eins meiner Lieblingsprodukte ist die Geheimzutat Nummer 23, ist es, glaube ich, Gulaschpaste.
Oh, Gulasch.
Denn ich habe zu Hause jemanden, der vegetarisch sich ernährt und jemanden, der Gulasch wahnsinnig liebt. Und eine Zeit lang habe ich parallel gekocht und irgendwann bin ich dazu übergegangen, diese Gulasch-Ansatz erstmal durchzukochen, bis es wirklich wie ein vollwertiges Gulasch geschmeckt hat. Dann habe ich einen Teil weggenommen, den anderen Teil nochmal zusätzlich mit Fleisch versehen, weil das war dann damit da. Und dann dachte ich, das ist eine ganz schön smarte Idee, die ich habe. Und da diesen Ansatz sozusagen, den habe ich in einer pastösen Form in ein Behältnis gebracht, so dass du jetzt jederzeit selber entscheiden kannst, wie hoch ist dein Budget für den Fleischeinkauf, wenn du Fleisch machen möchtest. Oder aber auch in der vegetarisch-veganen Variante. Die Basis ist vegetarisch-vegan und hat trotzdem einen sehr vollmundigen Geschmack und erspart dir, ich würde sagen, als normalem Hausmann, Hausfrau locker 1,5 bis 2 Stunden Arbeitszeit, ohne dass du auf frische, vollwertige Küche verzichten musst.
Das ist schon schlau. Ja, wie viel?
Also eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ist es so ein bisschen wie ein geiles Maggi.
Ja, wie viele Geheimzutaten gibt es?
Naja, es ist hoffentlich eine dauerhafte...
Also jetzt zum Start, meine ich.
12, glaube ich.
Das ist nicht wenig. Wie ist denn das? Jetzt haben wir...
Zusammen entwickelt mit Heiko Antoniewicz. Also
ach, wirklich?
Ja.
Heiko Antoniewicz. Den Geschmackspapst?
Ja, weil ich habe ein Geschmacksfenster. Heiko Antoniewicz arbeitet das sozusagen aus, weil das Ganze ist natürlich Lebensmittelproduktion in den Bereichen. Und ich kann jetzt auch mich in meinen Elfenbeinturm zurückziehen und sagen, ja, die Leute sollen alle frisch kochen. Aber ich finde, Didaktik muss sich auch dem jeweiligen Zeitfenster anpassen. Und das tun wir damit. Denn wir wollen die Leute nach wie vor immer wieder zum Herd bewegen. Also es ist kein reines Aufwärmprodukt, sondern es ist ein Produkt, was du in einer sehr schönen Art und Weise sehr vielfältig einsetzen kannst und was dir dabei hilft, einen vollwertigen Geschmack zu erzielen, selbst wenn du vielleicht nicht ganz so bewandert bist in der Küche.
Krass.
Und jetzt möchte ich auch gerne aufhören damit, weil mir ist es immer so ein bisschen...
Wir grüßen Heiko Antoniewicz.
Also die Idee ist geil, das Produkt ist gut, gibt natürlich die einen oder anderen, neulich gab es Kritik, ob das Nutri-Scores, den Begriff habe ich vorher noch nie gehört.
Doch, haben wir doch nicht von unserer, von der ehemaligen Agrarministerin.
Ah, okay. Habe ich noch nie gehört. Mir geht es darum, dass die Leute, dass man ihnen Hilfsmittel an die Hand gibt, dass sie frisch kochen.
Ja.
Und da muss nicht immer von A bis Z alles selbst gemacht sein, sondern manche Aspekte, nochmal insbesondere Zeit und Geschmack, da helfe ich ein bisschen, reiche ich ein bisschen wie ein Krückstock.
Letzte Frage dazu.
Ja, natürlich.
Wir haben jetzt April 2024. Wann hast du angefangen, das zu planen, dass die erste Idee war, vielleicht könnte ich in der Supermarktkette mit einer Geheimzutat
zur Corona-Zeit.
Also 2020, 21.
Ja.
So lang dauert das?
Naja, das sind viele Faktoren. Es ist die Welt besteht aus Kompromissen. Und natürlich hätte ich am liebsten zu Hause gekocht und das in Gläser gefüllt. Jetzt gibt es aber eben ein Bedürfnis der Leute nach einer ausgeprägten Lebensmittelsicherheit. Das wiederum erfordert bestimmte Maßnahmen, verändert manchmal die Rezeptur. Deshalb habe ich auch Heiko Antoniewicz mir an die Seite geholt, wo ich gesagt habe, pass auf, wenn wir bestimmte Kompromisse machen möchten, möchte ich die so klein wie möglich halten. Bitte gib mir Variantentechniken, wie ich den Geschmack anders herstellen kann. Und dann haben wir uns dann brauchten wir natürlich auch die jeweilige Manufaktur, die das umsetzt für uns. Und das ist komplex. Das ist sehr komplex. Ja.
Sind das so Sachen, die du dann noch kaum erwarten kannst, oder ist dir der Faktor Zeit egal, weil du eh so viel zu tun hast und vergisst es fast ein bisschen und irgendwann heißt es, jetzt kommt's?
Soll nicht arrogant klingen, aber ich halte meine Ideen für so gut, dass sie kein Zeitlimit haben. Das heißt, es ist egal, ob die dieses Jahr oder nächstes Jahr kommen, weil die Ideen sind oft, ich versuche oft Zeitgeist zu vermeiden. Ja. Also nur weil es jetzt gerade in ist, interessiert mich nicht so. Ich versuche sowas zu gestalten, das habe ich mir schon mal bei den Kochbüchern gesagt. Ich gebe mir Mühe bei den Kochbüchern, weil ich glaube, dass sie vielleicht das Potenzial haben, ein Leben lang dich zu begleiten. Und das ein Leben lang, ich kann ja auch erst nächstes Jahr
anfangen. Tim Melzer, schon immer nachhaltig.
Ist doch schlimm, ne, dieses Wort, ey.
Nachhaltig?
Ja, geht mir immer mehr auf den Sack. Ja, aber ich meine, wenn es jemanden gibt, der nachhaltig ist, dann bin ich das.
Ja, also,
nachhaltig ich. Nervig.
Ja, so, gut, weißt du, okay, so, aber
na, ja, Nachhaltigkeit. So, wollte ich gerade sagen, das ist so, was heißt das? So,
Also, bevor wir zu Wer bin ich kommen, heute ist Freitag.
Oh, ich habe gebacken. Sonntag, ich habe gebacken Ostern. Leck mich am Arsch, ey. Wenn ich privat posten würde, ne? Das Internet würde explodieren.
Hast du hier so einen italienischen Kuchen gebacken?
Na, ich habe einen Hefezopf gebacken.
Ah, hat meine beste Freundin Niki auch vegan.
Du schön. Hi.
Ja?
Ach, der hat geglänzt. Der ist ja wirklich, als ob er doch gezappelt hat, wie ein frischer Fisch auf dem Brett. Irgendwie wollte der den Mund sprechen. Wirklich, ach, der war so lecker. Er war buttrig und dann, süßlich und hefig und Aprikosen, ne, Quittengelee. Übrigens von der Mutter von Tiesulmann. Wirklich, das ist ganz geil. Ja, das ist die kleine Welt, in der ich mich bewege.
So schließen sich deine Kreise.
Und ich habe Applaus gegeben mir selber die ganze Zeit, habe auch alle dann, also sensationell. Und dann dachte ich noch, habe ich Bock auf einen Käsekuchen? Mhm. Und Käsekuchen dachte ich, kann ich mir selber erklären. Hab dann wirklich eine Rezeptur erfunden und das war so abartig geil. Leider habe ich vorher nichts abgewogen, habe wieder nur in meiner typischen Melzerart alles zusammengekloppt.
Also ein Vorwerk aber auch.
Und das Ding war wirklich so, dass das Ding, die Rezeptur, vervielfältigen, verkaufen, Weltherrschaft.
Ja.
Auch manchmal habe ich Glück. Ey,
hast du in der Vorwerkmaschine gemacht?
Hä?
Also hier, wie heißt das? Küchen, wie heißt denn das Ding?
Gebacken wird bei mir mit der KitchenAid.
Thermomix, danke.
Gebacken wird bei mir mit der KitchenAid.
Natürlich.
Nee, weil es einfach mechanisch ist, sexy, da sehe ich ein bisschen was, das ist ein offener. Das mag ich am Thermomix nicht. Ich mag nicht, dass man nicht sieht, man kann nicht sehen, was da drin passiert.
Habe ich eine Mail bekommen, wo jemand schrieb, das glaubt Tim doch wohl selber nicht, dass sie nicht von Thermomix gesponsert sind bei Kitchen Impossible, weil jeder Koch den Thermomix hat und das immer gezeigt wird.
Was glaubst du, was ich schon gesagt habe, ich bin schon am Überlegen, in Zukunft da eine Fake-Attrappe drüber zu machen, weil wir kein Geld kriegen. Wie man so viel Werbung für die und ich habe nicht mal 10%, nicht mal 5% bekommen beim Erwerb des Thermomixes für mich privat.
Hast du ihn selber gekauft?
Also ich habe den Geschenk gekriegt.
Ja, okay, gut.
Aber von einer Person, die ihn voll bezahlt hat, ja.
Ja, gut, das ist okay. Aber wenn du ihn irgendwo gekauft hättest, dann hättest du
ihn selber bekommen. Nein, ich bin doch hier, wir haben doch am Jungfernstieg, gibt es einen Thermomix-Laden.
Vorwegladen.
Ja, meine ich ja. Ja. So, und dann geht er rein und sagt, hallo Tim Melzer, ihr kriegt Prozente und die sagen, nicht so in unserer Welt. Rein? Ja.
Wisst ihr auch nicht. Sie zahlen 110.
Entschuldigung, ich bin Fernsehkochstar.
Also, so, wir sitzen heute.
Ich habe sogar die Schulung bezahlt.
Was?
Hab ich erzählt. Da kam so eine Thermomix-Dame.
Zu dir nach Hause?
Zu mir nach Hause, hat ein bisschen doof geguckt, weil sie, glaube ich, dachte, das ist versteckte Kamera.
Ach. Ich möchte mich noch bei unseren Zuhörern bedanken
für das
super Feedback zu Kitchen Impossible.
Und bei RTL Plus
für Kitchen Impossible. Ja, für Kitchen Impossible, weil es kam ja die Folge mit Edi Frauenleder, der ja die Kitchen Impossible Box hier bei Fiete Gastro bekommen hat, nach einem 20-Stunden-Flug.
Ja.
Und wir haben so viel tolles Feedback bekommen von unseren Zuhörern.
Ja, wie schön das war. Und wie brutal und ich bin ja voll fies und so, ja, ich kann es nicht mehr hören.
Du weißt, wie es ist, ne?
Naja, ich wollte nur mal ganz kurz, bevor da alle wieder Galle haben im Mund irgendwie so, der hat sich auch schon Backsteine in die Handschuhe reingeschmuggelt, um zuzuschlagen. Ja, also da ist keine katholische Gebetsschwester gewesen.
Nee, glaube ich auch nicht. Also pass auf, apropos Gebetsschwester.
Der Geruch von Schwefel hat ihn ummantelt.
Ja.
Teuflischer.
Ach, guck mal, ich habe dir was mitgebracht. Du bist doch so ein Hitchies-Fan. Mhm. Und ich war heute in meinem Supermarkt heute Nachmittag. Weil du es erzählt hast. Mhm. Und, da gibt es so eine Art Wühltisch. Da entweder ist da abgehalfterte Scheiße drinne oder neues Zeug, was noch keiner kennt. Heute war neues Zeug, was noch keiner kennt drinne. Unter anderem Schokobons nur von Knoppers, sehr geil. Und saure Drachenzungen Wassereis von Hitchies.
Oh!
Und das schenke ich dir.
Boah, wie geil. Weißt du, ich habe nämlich neulich Jungs kennengelernt, die wiederum, muss man sagen, Hitchi hieß ja früher Hitchler.
Genau.
Relativ schwierig.
Schwierig?
So, ich sag mal, ein Hitcher, ne? Oder könnte man auch anders sagen. Jetzt haben sie es umbenannt in Hitchies. Und ich dachte eigentlich, dass das vielleicht eine Marke ist, die der Vergangenheit angehört. Also sprich, dass sie in dem aktuellen Markt gar nicht so die Überlegenschance hat. Und hatte schon mal so überlegt, diesen Laden zu übernehmen.
Mit Sicherheit
wieder
keine schlechte
neue
Idee.
Glorie zu verhelfen. Weil ich bin ein riesen Fan. Jetzt hat man natürlich mitbekommen, da der Junior hat übernommen, der hat das Ganze ganz schlau gemacht, der Hitch, kennst du den?
Nee, aber ich weiß, dass er...
Ja, das wusste ich alles nicht. Ja. Und dann hat er das Ding ja Hitchies genannt und ich liebe die und jetzt Gott sei Dank auch überall in den Supermärkten endlich zu bekommen. Nicht nur in Spezialmärkten, neben Haribo und...
Genau. Katjes.
Bin ein Riesenfan. Und jetzt habe ich neulich Jungs kennengelernt, die mit dem befreundet sind.
Mhm.
Habe ich ein schnelles Handyvideo gemacht, habe gesagt, hallo Philipp.
Schön, dass du zeigst
hier Telefon
mit der Hand.
Hallo Philipp und so und ganz toll und überhaupt. Und schade, dass ihr nicht pleite gegangen seid, weil sonst würdet ihr mir jetzt gehören in meiner bocksympathischen Art. Habe ich das Ganze gemacht und habe gesagt, ey, danke schön, ich bin ein riesen Fan. Und dann habe ich das bekommen, wovon ein jedes Kind, glaube ich, früher schon mal geträumt hat. Ich habe einen Karton voller Hitchies
bekommen. Bist aber auch echt ein Opportunity-Dicker.
Och, ich bin ich bin 53 Jahre alt. Ne? Ich habe ein anständiges, gesundes Grundeinkommen und eigentlich könnte ich mir das auch mal selber kaufen. Aber das ist es nicht.
Nee.
Es ist ein Karton zu bekommen, diesen Karton, und es sind nur Bonchis drin. Nur Naschis. Und einzigen Drachenzungen, die sauren, die Hardcore-Dinger, alles, die Lakritze, alles war da drin und das war so, wow, was für ein schönes Geschenk.
Aber das war nicht drin, oder?
Nein, eben nicht. Deshalb bin ich total begeistert. Und ich hatte auch schon die Überlegung, da können ja die Zuhörer mal was sagen, ob man vielleicht nicht mit Hitchies zusammen und Melzer und Fu ein Eis rausbringen sollte, was so ein bisschen in der Richtung von Smurf-Eis ist.
Mhm.
So, Chemie, Aromaten, Geschmacksverstärker, alles künstlich,
hart,
sauer, Magen verätzen, Zahnschmelzen auflösen, viel zu süß, aber einfach eine richtig geile Süßigkeit, wo du auch in 40 Jahren noch dran denkst. Und das war das Original. Apfelringe.
Oh, geil.
Apfelringe.
Wäre aber auch ein gutes Melzer und Fu-Eis, Apfelringe, finde ich.
So entstehen bei mir Ideen.
Finde ich gut.
Und vielleicht haben wir dann im halben Jahr ein Hitchie-Eis.
Mhm. Ich bin gespannt, wie es dir schmeckt. Apropos, weil du sagtest, Hitchler, schwieriger Name, gebe ich zu. Dreh mal um, guck mal, was da rechts oben steht. Auch schwierig, oder? Sag mal, geht's noch?
Nee, finde ich super. Ich glaube, da hat man nicht ganz genau nachgedacht.
Aber das kann ja nicht sein.
Doch, doch.
Dass man da nicht nachgedacht hat, kann nicht sein. Können wir das vorlesen?
Ja, natürlich. Da steht Nasch dein Ding und dann ist Nasch durchgestrichen und dann steht da Lutsch dein Ding.
Genau.
Ah, wer hat's nicht schon mal probiert?
Liebe Grüße bei dein Udo Lindenberg. Also,
hast du schon mal probiert?
Ja, aber es hat nicht geklappt.
Hat nicht geklappt, ne?
Ich glaube, das hat jedermann schon mal versucht.
Ja, würden wir es wiederholen, wenn wir es können?
Natürlich.
Schon, ne?
Ja. Sollen wir mal jetzt, wer bin ich?
Ja, bitte.
Unser heutiger Gast ist in Zürich aufgewachsen. Sie liebt Schmuck, ist eine Sie, hatten wir vorhin schon.
Ja,
sie liebt Schmuck, vor allem Ohrringe.
Boah, das Eis ist
und
blau.
Sie sagt, sie geht ohne Ohrringe nicht aus dem Haus. Das ist schlimmer, als wenn sie keine Unterwäsche tragen würde.
Okay.
Ohrringe sind also ihr Fetisch. Sie liebt außerdem mexikanisches Essen und japanisches Essen noch viel mehr.
Mhm.
Als Teenagerin ging sie so gerne zu McDonald's, dass ihre Mutter anfing, den McChicken zu Hause nachzukochen.
Das ist geil.
Das finde ich auch lustig.
Ja.
Sie liebt Blumen über alles.
Hm?
Nur eine bestimmte Sorte nicht. Und ich glaube wirklich, dass diese Sorte, die ist sowas von overrated. Ich hab's auch gleich mir gedacht. Was glaubst du?
Was?
Welche Blumensorte liebt sie nicht?
Rosen.
Ja. Rote Rosen, völlig überbewertet.
Finde ich falsch. Es ist einfach nur wahnsinnig, ich sag mal, klischeehafte aber
ja,
Rosen
stimmt,
wunderschön. Ja. Rosengärten wunderschön.
Ja, das stimmt. Mal, das stimmt.
Wenn da jetzt so ein Schmier hier vom Bett, so eine schmierige Baccarat-Rose à la Bachelor, das hat den Stil und Klasse verloren. Aber 50 Rosen auf einen Schlag oder so, das ist toll.
Ja. Schenkst du Blumen?
Oh, ich liebe Blumen. Ich sag ja auch,
schenkst du Blumen?
Hä?
Ob du Blumen verschenkst?
Ja, und noch ohne schlechtes Gewissen.
Ja, ja, so gut.
Also, ja, es gibt ja Leute, nur wenn die irgendwie.
Oft sagt man ja genau.
So, und das finde ich wahnsinnig dumm. Nee, ja. Ich schenke Blumen, weil manchmal möchte ich die Natur reinholen, also so ein bisschen, wenn der Frühling kommt, so, ne, dann riecht man das, so, ich mag ja auch so Katzensträußchen, so hier, so Kätzchen, so, die weichen Dinger, die dann so.
Jetzt gerade wieder am Start.
Ja, und, da kann man, glaube ich, ganz klar Werbung für machen, weil das ist Hamburgensier. Grüne Flo, oh, fuck.
Scheiße. Also Tim hat gerade das Litschi-Eis, was ja ein Wassereis ist. Und da das Wassereis ja noch nicht gefroren ist, ist das Wassereis nicht gefroren. Und hat es voller Euphorie auf den Tisch. Und der Rest ist History.
Und draußen steht ein Schild, keine Getränke, keine Speisen mit reinnehmen. Warum wohl?
Ach so, wegen Tim Melzer.
Also, feuchten Lappen.
Komm, wir machen weiter.
Was habe ich gesagt?
Du warst
grüne Flora in der Schanze, bester Blumenladen der Welt.
Oh ja, tatsächlich. Tatsächlich ein sehr schöner Blumenladen. Da läuft man, kann man nicht nur empfehlen, ich glaube, da läuft man über weißen Kieselstein. Haben sie wirklich schön gemacht, wie so ein kleiner japanischer Garten.
Ja, und ich mag ja so natürliche Sträuße. Ich mag keine runden Sträuße. Ich mag das, wenn da so bisschen die Natur
gerückt. Ja, finde ich auch gut. Also, sie liebt Dessert. Eigentlich macht sie Dessert lieber, als dass sie es isst. Sie war als Kind besessen von Marmorkuchen. Deswegen steht hier auch Marmorkuchen. Ja, ja. Übrigens, diesen Marmorkuchen hat eine sehr gute Freundin von unserer Redakteurin Caro gebacken. Sophia, kennst du auch? Die ist ab und an als Aushilfe hier am Start. Jedes Mal dann, wenn es noch besser vorbereitet ist, als es eh schon geht, nicht geht, ist Sophia mit am Start.
Ja.
Und sie wollte eigentlich Patisserie machen.
Interessant.
Ja, und ist aber.
Arbeitet sie in der Kulinarik?
Ja, aber ist dann in der Küche gelandet. Und sie sagt, die Leidenschaft fürs Kochen hat sie von ihrer Mutter gelernt, die, Achtung, erster Hinweis, stets türkisch gekocht hat.
Mhm.
Bist du noch bei mir?
Ich bin da, ja.
Gut. Nach ihrer.
Putze nur nebenbei.
Ja. Oh Gott, ey, du hast das ganze Studio versaut. Wirklich?
Hat ja keiner mitgekriegt, oder? Mach weiter, ich hör zu.
Nach ihrer Ausbildung hat sie eine Pro- und Kontraliste erstellt, die darüber entscheiden sollte, ob sie weiterhin Köchin bleiben soll oder auch nicht. Denn ganz oben stand für sie immer das Zwischenmenschliche. In ihrer Lehre zur Köchin war sie besessen davon, Dinge nach Wellington Art zuzubereiten.
Alles verstehe ich.
Und deswegen, ganz ganz süßer Move, hat ihr Ausbildungsbetrieb zu ihrem 18. Geburtstag Königstaube Wellington auf die Karte des Seehotels Sonne in Küssnacht, in dem sie gelernt hat, gesetzt. Für sie als Geburtstagsgeschenk.
Ja, Schweiz oder Österreich?
Schweiz.
Schweiz.
Was ist denn Wellington Art?
Eigentlich ein Blätterteich und Pilzen eingewickelt.
Heute lautet ihr Credo, es muss Gefühle wecken, sonst schmeckt es nicht.
Mhm.
Die Art ihres Kochen bezeichnet sie selber als Ethno-Küche.
Aha.
Sie zelebriert die Küche Südostanatoliens und verfeinert vergessene Gerichte mit Techniken der gehobenen Gastronomie. Der Name ihres Restaurants bedeutet übersetzt Rose oder Lachmal.
Ich lebe nicht.
Du hast mal über ihren Auftritt bei Kitchen Impossible Folgendes gesagt.
Mich kotzt die Harmonie an.
Ihr habt das Konzept der Sendung nicht verstanden. Das ist ja wie bei den Teletubbies. Das ist wie eine laufende Lenore-Werbung. Das ist gut.
Was habe ich gesagt?
Das ist ja wie eine laufende Lenore-Werbung. Ja. Sie hingegen sagt über dich Legende. Noch echter geht nicht. Toller Typ. Big Love. Mehr habe ich nicht. Du musst da jetzt drauf kommen.
Ist das Elif?
Ja.
Elif?
Elif.
Oh, wie schön. Ja. Aber alleine.
Ja, ist alleine.
Toll.
Elif Oskan ist heute unser Gast. Und ich entschuldige mich jetzt schon, dass ich so lange warten musste.
Ja, Entschuldigung, komm rein.
Elif.
Was macht die denn hier?
Ja, wir haben wir eingeladen.
Das ist ja großartig.
Wir haben gedacht, wir haben so viele Frauen, eine mehr tut's dann auch nicht.
Aber, hä?
Ja.
Elif!
Da ist sie.
Hallo.
Hi, gut, okay.
Wie schön. Ach, ey, das ist das erste Mal, dass ich einen von euch alleine sehe.
Im Ernst?
Ja. Ihr wart immer, also ich habe euch teilweise mal eine Stunde alleine gehabt.
Stimmt, aber noch
aber ansonsten
nie?
Ist immer einer dazugekommen.
Dachte ich mir da auch.
Wie
ich
schön.
So, Markus, was hast du gemacht? Also
mit, ach, was für eine tolle Überraschung. Einem, aber ist er mitgekommen?
Mit einem dazu. Nein, meinst du Markus, ne? Ihren Partner.
Ja.
Ja.
Ja. Also wie gesagt, aber nochmal, was habe ich, hast du das gehört, was ich über euch gesagt habe? Das gefällt mir richtig gut.
Ja, soll ich es mal vorlesen?
Ja.
Du hast gesagt, ihr habt das Konzept der Sendung nicht verstanden.
Ja.
Das ist ja wie bei den Teletubbies. Das ist wie eine laufende Lenore-Werbung.
Ja, und dann habe ich es, glaube ich, noch gesteigert. Vor so viel Harmonie könnte ich aber nur noch kotzen. Weil die müssen ja und sie sind noch Liebe.
Die Geschichte, wie sie sich kennengelernt haben, kennst du natürlich?
Oh.
Nee.
Elif, kannst du ja mal kurz erzählen?
Schon wieder.
Ja, na klar, unsere Zuhörerschaft kennt die vielleicht ja nicht, die Geschichte. Wenn es so eine schöne Geschichte ist, dann.
Ja, bei der Arbeit, wo sonst? Wenn es Markus
doch,
jetzt erzählen
ich,
ja, würde, ja, dann würde er sagen, vor dem Schokoladenraum.
Aber es war ja dann trotzdem so, dass der Küchenchef gesagt hat, so funktioniert das nicht, einer von euch muss gehen.
Beziehungen verboten.
Ist das so? Mensch, guck mal, mach mal an, wer da ist.
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian E. Merget.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Ich freue mich richtig.
Ja, schön, ich freue mich auch.
Richtig,
schön,
richtig.
Auf unseren heutigen Besuch.
Ich meine Haare heute mal schön gemacht, wenn der Idiot schon nicht da ist.
Auf unseren heutigen Besuch freue ich mich ganz besonders. Erstens, man muss die Schweiz ja einfach lieben. Und zweitens bin ich sicher, dass es noch die eine oder andere Person gibt, für die die türkische Küche vor allem Döner ist. Spoiler, sie ist deutlich mehr als das. Und Elif Oskan ist der beste Beweis. Denn sie serviert zum einen mesopotamische Klassiker wie Köfte, Lahmacun oder Pide. Sagt man Pide?
Pide.
Pide. Zum anderen aber.
Pide.
Zum anderen aber auch. Gut, Punkt für dich. Zum anderen aber eben auch filigran abgeschmeckte Köstlichkeiten wie Kohlrabi-Salat mit einem Dressing aus Sonnenblumenkernen, schwarzem Sesam, Schwarzkümmel und Iso-Chili. Wie so oft fällt auch bei Elif die
Eiersalat.
Wie so oft fällt auch bei Elif die Feige nicht weit vom Stamm. Das türkische Essen wurde ihr nämlich in die Wiege gelegt. Ihre Mutter ist selbst eine herausragend gute Köchin, die schon immer einen immens hohen Aufwand betrieb, wenn es darum geht, Schwitzerdütsch sprechende Mäuler zu stopfen. Denn aufgewachsen ist Elif in Zürich wohl es hof, gegessen aber wurde immer türkisch. Es war also früh klar, Elif sieht sich in der Küche. Fun Fact, eigentlich wollte sie ja in die Patisserie. Aber zurück zu Elifs Blick in die Küche, denn von dem hat sie bis heute nicht abgelassen. Logische Konsequenz, eine Karriere, die sich sehen, vor allem aber auch schmecken lassen kann. Lehre im Romantikseehotel Sonne in Küssnacht Zürich, dann ins Mesa zu Markus G. Lindner, wo sie unter anderem mit Nenad, wie spreche ich ihn aus, Milinarevic und Sven Wasmer, der ja auch schon bei uns war, Grüße gehen raus, kochte.
War Nenad noch nicht bei uns?
Wer?
Nenad?
Nee.
Guck mal, lach den
Nenad.
Lade ihn mal bitte ein.
Laden wir ein, ist notiert. Schließlich vertiefte sie ihr Handwerk bei Heston Blumenthal im Londoner The Fat Duck und bei Dominique Personnet im The Chocolate Line in Belgien. Im Fat Duck lernte sie den Bayer Markus Stöckle kennen. Die beiden verliebten sich, dürfen es aber nicht, jedenfalls nicht am Arbeitsplatz, denn da wäre Heston Blumenthal not amused. Elif und Markus müssen sich entscheiden und für Elif war klar, sie bleibt, Markus geht. Pardon, umgekehrt. Und so geht es für sie nach Zürich und die beiden führen eine Fernbeziehung. Elif nun vom Maison Manesse aus, bevor sie sich selbstständig macht und als Miss Marshall ganz Zürich mit ihren Dessertkreationen und Stickstoffglas, sagt man, ne?
Glacé
verzückt. Und als 2016 auch Stöckl nach Zürich kommt, passiert, was passieren musste. Sie eröffnen Restaurants. Erst erfolgreiche Pop-Ups wie Woodfood, Wildbar oder das Taco-Fenster. Dann folgten die Restaurants Rosi, dann das Gül, zuletzt das neu eröffnete Gül Express. Ob das alles erst der Anfang war, fragen wir sie selbst und sagen, das, was die ganze Mannschaft brüllt, wenn man als Gast das Gül betritt, Merhaba.
Hoş geldiniz.
Merhaba. Bei Fide Gastro, schön, wirklich schön, dass du da bist. Elif Ostland.
Ja, mega schön. Danke.
Toll. Und Tim sieht man so, ich kenne Tim ja ein bisschen besser mittlerweile. Man sieht dir eine gewisse Freude an.
Naja, also dass ich ein Fan bin, das haben wir in der Vergangenheit also wirklich auch mehr als genug erzählt, glaube ich. Ne? Also es gibt ja ein paar Restaurants. Ich habe neulich gerade wieder so ein schönes Erlebnis an Kulinarisches gehabt, allerdings in der Tradition. Ich will nicht sagen gelangweilt, aber natürlich jemand, der so oft und so vielseitig essen geht, auf Reisen oder mit Essen konfrontiert wird oder sich mit Essen und Kulinarik beschäftigt, kommt nicht umhin, eine gewisse Redundanz zu empfinden in Anrichte, in Techniken etc. Und deshalb ist bei mir die Suche nach dem Geschmack ganz exorbitant ausgeprägt, wenn ich was entdecke, wo ich sage, wow. Und das ist in der Tat, vielleicht bin ich auch ein bisschen parteiisch, aber ich wurde ja negativ in Rosis Gasthaus eingeführt, weil ich damals mit dem Knödelkönig Sepp Schellhorn im Rahmen von Kitchen Impossible mussten wir Gerichte von Markus nachkochen. Mhm. Und der macht so dumme Dinge wie eine, oh Gott, nochmal, wer war die jetzt, wie heißt es?
Hybridknödel.
Nee, die Kartoffel. Wie hat er die nochmal genannt, diese Pommes?
Die Hybrid, ja.
Also die, nee. Die Kartoffel.
Welche? Ah, Knödel mit dem Pommes.
Ja, ja.
In
wir hatten die
Pommes. Osmose-Pommes.
Osmose-Pommes.
Genau.
Osmose-Kartoffeln. Und da weiß jeder, der mich kennt, weiß so, oh, da kriege ich Haare auf dem Rücken.
Ja.
Dann durfte ich aber im Rahmen dieser Dreharbeiten eben auch bei Elif im Gül essen gehen und war schockt verliebt in das Restaurant, in das Essen, in die Atmosphäre, in Elif, in Markus, in das Ganze drumherum. Und es hat mir so große Freude gemacht. Und das ist eben das Schöne, wenn man Menschen als auch Situationen für sich erleben darf, mit denen man nicht gerechnet hat, dann ist es umso bemerkenswerter. Und es war unangekündigt, es war nicht vorbereitet, ich kannte den Laden nicht und ich bin wirklich nur ob des Essenserlebnis einfach so bam. Und das Einzige, was ich an dem Laden richtig, richtig scheiße finde, dass er in Zürich ist und nicht in Hamburg, weil dadurch habe ich nicht das große Glück, viel häufiger das zu genießen, weil es ist wirklich bemerkenswert. Ein bemerkenswertes Restaurant.
Türkisch.
Und ein Argument, und nur ganz kurz, dann halte ich auch die Schnauze, auch für mich wirklich der Beweis, es ist wahnsinnig dumm, dass so viele Frauen aus der Küche rausgehen und sich in der Patisserie verstecken, weil oft ist der Weg woanders. Na, die gehen aus der Küche raus und gehen in die Patisserie, weil es gibt eine Magie, die ist nicht zu erklären, wenn Frauen kochen in einem professionellen Restaurant. Und das mag jetzt ein bisschen altbacken klingen, aber es ist, wie es ist. Deshalb, und das sage ich nicht als Feminist, sondern das sage ich als Egoist. Und ich sage jetzt nicht, aber wirklich Frauen zurück an den Herd. Im positivsten aller Sinne, es geht Magie verloren, wenn so wenig gekocht wird von Frauen in der professionellen Küche.
Also das war ja nicht weniger als eine Liebeserklärung eigentlich von dir an das Schaffen von unserem heutigen Gast.
Ja, und hab ich ja gesagt.
Über ihren heutigen Gast wiederum wird in der Zürcher NZZ geschrieben. Wenn sie über Essen redet, klingt es wie eine Liebeserklärung. Wie kannst du dir denn das erklären?
Keine Ahnung.
Ja, du musst ja irgendeine Idee haben. Ja, haben sie so geschrieben.
Mm. Ja, Essen hat ja auch was sehr Sinnliches und was Poetisches. Und ich denke, so sollte man auch über Essen reden, weil es ist so natürlich, es gibt nichts Natürliches als das. Wir alle wachsen damit auf, ob es die Muttermilch ist, ob es, ich weiß nicht, das erste gemeinsame Fest, einen Kuchen, aber es ist auch die soziale Komponente und da passiert so viel. Es wird immer geredet, es ist so, so schön. Wie kann es nicht Liebe sein, lieber Sebastian?
Ja, ganz offensichtlich. Vor allem ich.
Also ich bin ja der Meinung, fängt ja sogar noch viel früher an. Weil, ich sag mal, wenn das zarte Pflänzchen Baby wächst, dann wird das ja auch ernährt von der Mutter und bereits diese kulinarischen Erfahrungen, die sich dann irgendwie auf zauberhafte Art und Weise ja auch in dem wie heißt das, in der Nabelschnur, ja, irgendwie genau, versammelt zur flüssigen Nahrung, in Anführungszeichen, scheint ja auch schon den Geschmackssinn der Säuglinge, der Kinder, die dann geboren werden, schon zu prägen.
Ist das so?
Ja, angeblich ja. Wenn du zum Beispiel einen harten Jipper nach Säure hast, also es gibt ja bestimmte gustatorische Bedürfnisse innerhalb der Schwangerschaft. Und manchmal ist es krank, also in der Kombination. Ne? Dann denkst du, wow, das ist so, ja. Da gibt es Leute, die haben ein ausgeprägtes Säurebedürfnis, ausgeprägte süße Bedürfnisse. Genau. Und je nachdem soll das schon so ein bisschen die Vorprägung auch her, oder sehr salzig, oder soll das schon die Prägung ein wenig herstellen.
Muss man nachfragen.
Ja?
Also hat deine Mutter mit Sicherheit kein Lakritz gegessen während ihrer Schwangerschaft?
Oder zu viel.
Ja, oder zu viel.
Oder zu viel, je nachdem. Es können ja positive und negative assoziieren. Ja, okay. Ich weiß ja nicht, wie es meiner Mutter ging, als sie mit mir schwanger ist. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen. War natürlich nicht mit mir schwanger ist. Das wäre jetzt echt
das wär richtig sehr komisch. Dumm.
Ich ist auch kein Känguru, meine Mutter. Vielleicht war sie, wurde sie belastet von der Schwangerschaft durch was auch immer, physisch, ne, ist halt so. Und wenn sie dann noch Lakritz isst, und jetzt ist da ein Stressmoment und plus Lakritz, vielleicht assoziiert man Dinge, aber ich glaube schon, dass bestimmte Assoziationen in der Kulinarik, die auch mit Widerwillen was zu tun haben, mag ich nicht, so, dass das ein bereits gemachter Erfahrungswert ist. Mhm. Sehr oft.
Also wir haben jedenfalls etwas backen lassen von einer Kollegin hier, was in deinem Leben, Elif, eine Riesenrolle spielt. Warum? Also Marmorkuchen, nimm dir gerne bitte ein Stück.
Gib ihr doch einfach mal was, sei doch mal ein guter Gastgeber.
Du hast so recht. Das ist süß.
Ich bin einfach nur geplättet von dieser positiven Ausstrahlung, die Elif.
Na, komm. Bist du, ne? Aber ihr seid's auch, ihr habt super Vibes.
Du lächelst im Reden, also man hört es richtig.
Danke, danke. Gute Frage. Weißt du, Marmorkuchen ist etwas sehr Schweizerisches.
Echt? Was?
Unglaublich. Also bei uns im Kindergarten haben die Mütter, also von den Schweizer Kindern, immer diesen Marmorkuchen mitgenommen.
Ja.
Und ich vergiss nicht, da gab es die eine und die hat das immer mitgebracht. Da war immer perfekt in dieser Gugelhopf-Form ausgebacken mit ein bisschen Puderzucker. Die Platte war schön, alles. Und das hatte ich nicht, weil meine Mama, die hat halt viel gearbeitet. Und Kuchen, muss ich sagen, sie kann vieles, aber Kuchen ist nicht ihre Stärke, weil die kocht ohne Rezepte. Also die hat keine Waage, stellt keine Waage auf oder nimmt keinen Messbecher.
Spielt Kuchen in der türkischen Kultur überhaupt eine Rolle? Eigentlich nicht,
nein,
ne?
Nein, eigentlich nicht.
So eigentlich so diese Baklava-Nummer. Also
ja,
eher
die Baklava-Nummer.
Kleine süße Häppchen, mehr als die sehr Tortentafel. Süße.
Genau. Und das ist wieso nicht Teil unserer Esskultur. Und ich hatte das nie und ich war so, hey, sorry, aber ich will auch so einen Kuchen. Mhm. Und dann habe ich mir beigebracht, diesen Kuchen zu backen. Bis mein Vater, das vergesse ich nicht, als meine Eltern, die sind dann nach Hause gekommen, es war ein Samstagnachmittag, sind wir so um 4, 5 von der Arbeit gekommen, da hat mein Vater gesagt, hast du den gebacken? Und ich so, ja, das war ich. Und ich sag's dir, ohne Rezept. Also das heißt wirklich irgendwie Handgelenk mal Pi, ohne Waage, ohne Messbecher, weil wir hatten das ja zu Hause nicht. Und ja, der war nice. Vielleicht war das der Anfang von dieser Marmorkuchen-Geschichte.
Wie alt warst du da?
Ich glaube so 9.
9?
Ja.
Ach herrlich, du.
Krass.
Das ist schon krass. Ich habe ja mein kulinarisches Kochen fing auch relativ früh an, aber in Ermangelung der Anwesenheit meiner Mutter, alleinerziehend, ne, berufstätig so, und dann mein einziger und erster Kuchen, den ich in der Kindheit gebacken habe, war Eier mit Mehl und Zucker. Alles zusammengerührt, Pampe, ab in den Ofen, bisschen, ich sag mal, gar gemacht. Also, das war das zäheste, das war das widerlichste Dreckzeug, was du essen konntest, aber es war süß. Also hat es mir gereicht in meiner damaligen Kindheit. Also es war, und dann gab es dann. Ja, ich muss auch so 7, 6, 7.
Ja, aber es zählt ja ehrlicherweise der Antrieb, das zu machen, zu versuchen.
Ja, ja. Und dann habe ich auch irgendwann mal erzählt die Geschichte, dass ich mit dem Kinderkochbuch das Kochen angefangen habe und einmal Hühnerfrikassee für meine, deshalb habe ich auch so diese Verbindung zu Hühnerfrikassee, habe ich gekocht nach der Rezeptur eines Kinderkochbuches. Und dort wurde das Huhn in Weißwein gedämpft.
Wirklich? In dem Kinderkochbuch.
Genau, und das ist die guten alten 80er. Hallo, natürlich.
Aber ich glaube, du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der dieses Gericht mag.
Ja? Wie bitte?
Bei uns ist das nicht so verbreitet. Ich weiß noch, Marc sagt, glaube ich, vor 2 Jahren, wir waren im Restaurant in Venedig.
Ja.
Und dann war dieses Gericht auf der Karte. Und du weißt, du, wenn du in Restaurants bist und du weißt, du solltest es nicht bestellen, ja, und er das tatsächlich bestellt, musste so lachen. Das war so ein Markus-Move, aber das war das letzte Mal, als ich das gesehen habe.
Was wirklich?
Ja, nach E und Je. Also vielleicht muss ich das in der Lehre mal machen, in der Ausbildung, aber nachher nie mehr. Ist gut. Ja, ist wo gut. Gibt's denn hier das beste Hühnerfrikassee?
Derzeit, wie ich
finde. Lagerstraße.
In der Lagerstraße, wir haben eine Bullerei auf der Karte.
34B.
Auch da muss ich jetzt sagen, das ist manchmal das ist so eins der Gericht, wo die Herausforderung der Gastronomie sich manchmal zeigt. Mhm. Derzeitig ist es sehr, sehr gut. Ich habe aber vor 3 Wochen, habe ich es auch gesehen, also war es so einer der Gründe, warum man kein Hühnerfrikassee mag.
Okay.
Also auch da waren leichte Schwankungen drin. Momentan haben wir das sehr geradlinig und sehr sauber auch im Griff, weil es gibt immer noch den Faktor Mensch, der da hin und wieder mit rumstellt. Aber das ist für mich eins der intelligentesten Gerichte. Ich muss mich jetzt leider wiederholen, weil wir waren gestern zusammen auf einer Veranstaltung, wo es Nose to Tail, ganzheitlich. Es ist von der Kochtechnik her überschaubar. Es ist relativ preisgünstig und ist extrem saisonal anzupassen.
Na schön.
Also eins der schlauesten Gerichte meines Erachtens.
Was aber trotzdem interessant, dass dann jemand, der auch aus der Kulinarik, Gastronomie kommt, niemanden kennt, der Hühnerfrikassee mag.
Ja, aber sie ist auch Türkin. Vielleicht ist es auch das. Und der Deutsche.
Ja, aber sie kennt ja auch Schweizer und Schweizerinnen wahrscheinlich.
Ja, aber nochmal, Kim, das ist das eins der prägendsten Gerichte.
Ach so, meinst du?
So, und ich meine, also, der Deutsche, der keine Sahne oder Béchamelsoße mag, respektive der emotional nicht davon mitgerissen wird. Ich glaube, der hat nie richtig gegessen. Der wurde nie richtig zu Hause bekocht. Das ist sozusagen der Shishkebab der Deutschen. Es ist eine lumpige Mehlspitze.
Eigentlich schon.
Das ist deutsch, also für mich urdeutsch. Und ich liebe den Geschmack von Mehlspitzensoßen. Also sei es eben die Velouté oder Béchamel, ist leider komplett in Verrufenheit geraten wegen Bindemittel, weißt du?
Aber liebe ich auch.
Ich finde das toll.
Ja, oh, auch bei der Lasagne auch.
Ja, aber, so gut. Aber da spielt sich keine Übergabe. Ja, doch, stimmt. Ja,
kann man schon.
Ja, sehr gut.
Aber sag mal, nochmal ganz kurz zu dem Hühnerfrikassee. Würdet ihr es sehr befremdlich finden, wenn ich euch erzähle, dass ich das Hühnerfrikassee aus dem TK auch sehr lecker finde?
Nein, super.
Wie aus dem TK?
Ja, Tiefkultur.
Guilty pleasure.
Fertig.
Ja.
Ist fertig, kann man das kaufen so.
Ja, was man dann einfach tiefgefroren in kochenden, 25 Minuten ins kochende Wasser, dann ein bisschen Reis dazu. Gestern bei der Veranstaltung habe ich meiner Sitznachbarin erzählt, dass ich Hühnerfrikassee unheimlich gerne mit Kartoffelpüree esse. Das hat die gar nicht verstanden.
Das verstehe ich auch nicht. Aber ist in Ordnung.
Also, was die klassische? Reis. Eben, geil.
Reis.
Aber so der
verkocht.
Ja, genau. Ja.
Oder du machst es fancy. Ich mach's fancy.
Fancy?
Erbsen, Kopfsalat und Kochschinken.
Kochsalat?
Ja, so ein bisschen
Parisien.
Riesibisi. So, das ist so ein bisschen, ich werde den Reis auch ein bisschen auf, damit dem auch die Wert. Aber er wird trotzdem verkocht.
Ja.
Wichtig. Darf nicht al dente sein. Der darf nicht locker flockig, so wie von der Gabel fallen, wie das bei in der Werbung immer, weil das ist dumm. Das ist dumme Werbung.
Ich verstehe immer.
Aber das ist die emotionale Komponente vom verkochten Reis. Das verstehen nur wenige.
Warum gibt es eigentlich kein Restaurant, das Kinderessen für Erwachsene anbietet? Also Fischstäbchen mit, was macht man? Kartoffelpüree und Möhren und Erbsen. Oder Spinat und Spiegelei und Kartoffeln.
Kannst du haben, bezahlen nur den Hauptgangpreis. Alte Nummer.
Mhm. Ja?
Kohle? Also hier.
Ja?
Zwei.
Ja.
Penunze.
Ja.
Also wenn du bereit bist, für Fischstäbchen mit Kartoffelpüree und Erbsen, Möhrengemüse 28 € zu bezahlen, kriegst du es von mir. Okay. Schwöre ich dir.
Also du.
Aber ist so geil.
Super.
Ist geil. Ich liebe Fischknusperli.
Ja, Fischknusperli.
So gut.
Viel schöner, wie es halt. Also du bist türkisch-avantgardistische Küche. Das ist das, was ihr tut. Oder anders gesagt, Ethnoküche.
Mhm.
Was ist eine Ethnoküche genau? Erklär uns doch oder erklär mir mal und vielleicht verstehen es die anderen Leute dann auch besser. Was ist denn Ethnoküche genau?
Also das ist eine Herausforderung, weil wenn Sebastian das versteht, versteht es wirklich jeder.
Okay, genau, das ist Stichwort wie soll ich dir das passen?
Also, keiner mehr Fragezeichen.
Ethnoküche, es gibt ganz viele Ethnoküche.
Das lass du doch antworten.
Ja, Entschuldigung. Ich glaube, ich habe den Begriff auch zum ersten Mal wahrgenommen, als mir das erklärt wurde, tatsächlich. Weil ich habe die Frage gestellt und gefragt, wird dann irgendjemand türkisches Essen mögen und in mein Restaurant kommen? Und dann wurde mir geantwortet, es gibt ja auch italienische Restaurants und es gibt ja auch japanische Restaurants, es gibt auch asiatische Restaurants, also den ganzen Raum abgedeckt, von Sri Lanka bis nach Japan. Und ich glaube, das hat mir das am besten erklärt. Dann dachte ich, aha, Also wenn ich in der Schweiz bin, dann ein Schweizer Restaurant eröffne mit Schweizer Klassikern, dann ist das keine Ethnoküche. Aber wenn ich ein italienisches, ein türkisches, ein japanisches, also ein Restaurant mit einem Fokus auf eine Region, auf ein Land, auf eine Kulinarik außerhalb der Schweiz setze, dann bedeutet das Ethnoküche. Hm. Oder? Stimmt das?
Ja, also das ist das Klischee, was ich auch benutze, um auch generell Trends in der Kulinarik zu umschreiben, dass ich immer sage, Restaurants mit ethnischem Hintergrund oder was soll das heißen, der Italiener, der Türke, die Pizzeria, das Isekaria, also irgendwo wo eine Nationalität sozusagen einer stilprägende Absender ist. Das,
genau.
Eigentlich ist es auch unfair. Hast du auch, aber auf der anderen Seite hilft es schon mal zumindest eine erzählte Wahrnehmung zu verdichten.
Mhm. Ich glaube, es umschreibt, das ist natürlich so der Dachbegriff. Hm? Weißt du, damit jemand, der vielleicht keinen engeren Bezug zur Gastronomie hat, damit er versteht, hey, aha, auf was lasse ich mich ein? Ich glaube, viele Menschen, die brauchen das ja, die müssen wissen, okay, bekomme ich dort Gemüse, gibt es dort Fleisch, was gibt's dort? Und dann bist du, aha, das ist ein türkisches Restaurant. Das schränkt natürlich ein bisschen ein. Die Erwartungshaltung ist nicht mega offen, die ist sehr eingeschränkt, die ist auf, okay, was ist mein Code für türkisches Essen? Gibt's Kebab, gibt's Döner?
Klassische Frage, was war zuerst, Huhn oder Ei? Also ist es, weil der Konsument das gar nicht will oder weil der Absender einfach zu faul ist?
Ich glaube, wir werden so getrimmt. Denkst du nicht?
Das ist eine meiner Lieblingsfragen, heutzutage muss man ja verbal immer so ein bisschen aufpassen, weil wie habe ich das neulich formuliert? Wo sind die Wurzeln deines familiären Stammbaumes? Um zu fragen, wo kommst du eigentlich her? Mhm. Also so muss man ja auch, ja. Du Deutsche oder du bist Schweizer. So. Aber da habe ich gedacht, das ist eine schöne Formulierung. Wo liegen die Wurzeln deines familiären Stammbaumes? Mhm. So schlussendlich, global gesehen, alle in Afrika, weil da kommen wir her. Aber jetzt der Familie ist die Türkei.
Ja, also tiefstes Südostanatolien.
Was ist der Hintergrund deiner Familie? Was ist das? Bla bla bla. Und wann immer ich jemanden kennenlerne, dann bin ich wirklich interessiert. Also insbesondere jetzt bei der türkischen Küche. Mhm. Deshalb bin ich auch sauer, dass es nur dich in Zürich gibt. So, wo gibt es denn ein Restaurant in Hamburg, wo man richtig gut türkisch essen kann? Ich würde sagen, zu 98% gibt es nicht. Ist die Antwort von Türken.
Ist die Antwort von Türken.
Ja, die sagen, gibt es nicht. Kannst du nicht machen, kannst nur gut zu Hause essen. Kann meine Mama, meine Oma, mein Dis, es gibt gute Grillrestaurants mit einer türkisch inspirierten, also mit einem Fenster der türkischen Küche. Aber ein türkisches Restaurant, wo wir über die Kultur reden, wo wir über die ganzen, Antara ist das, ne? Oder was ist die kulturelle Hochburg kulinarischer Sichtweise in der Türkei?
Hatay. Antakya.
Antakya ist das?
Ja, also du meinst den unteren Zipfel, oder?
Ja, so was bei uns Baden-Württemberg ist. Das ist so das Eldorado da hoch. Ja. Also da kommt.
Also Gaziantep.
Antep.
Ja, Antep. Genau. So, das ist, ja, das, bin das ich geboren.
Ja, aber guck, das ist, hat man mir gesagt.
Das ist im 11. Bezirk. Das ist Südostanatolien.
Da ist Teil die davon. Kulinarische, also da ist so eine Kulturbubble ob der türkischen Küche, wo es eben auch wirklich um mehr als einmal nur Fleisch und gegrilltes Gemüse gibt, mehr als nur Linsensuppe und so, wo es um wirkliche Feinheiten geht und den Ziel, die da aus haben. Aber wenn ich frage, wo kann ich das hier essen? Nirgends außer bei jemandem zu Hause. Warum ist das so?
Hey, ich weiß nicht, also ich kann jetzt nicht für Deutschland sprechen. Ich frage ja dieselbe Frage, stelle ich ja auch jedes Mal,
Schweiz,
wenn ich in
Deutschland,
Hamburg
Österreich
bin.
Ist am Ende des Tages ein bisschen gleich.
Ich glaube, da muss sich die Generation einfach trauen. Ich weiß nicht, wie viele Generationen Türkinnen es jetzt gibt hier in Deutschland. Ich weiß also nicht, was 50ern. War 50er, war Einwanderung?
Alle 20 Jahre ist eine Generation, oder? Ja. 70, 90, 10, ist jetzt die vierte, fünfte bald. Lang genug Zeit gehabt jetzt auch.
Ich glaube, es ist sicher Mut und auch der Mangel an Wertschätzung. Ja. Weißt du, ich denke schon, es ist auch, ich glaube, schau mal, ich wurde so erzogen. Mir wurde gesagt, hey, du wirst Ärztin, du wirst Anwältin. Jetzt werden alle Türkinnen jetzt lachen, die das hören, weil sie mir zustimmen werden. Du machst irgendwas Akademisches, weil sonst wird aus dir nichts. Deswegen sind wir hierher gekommen. Stell dir meine Mutter vor, als ich der erzählt habe, dass ich Köchin werden muss, oder mein Vater. Er dachte, um Gottes Willen, Männerjob, hundertprozentig, oder? Und dann in der Nacht arbeiten, obwohl die extrem offen sind. Ich meine, du hast meinen Papa auch schon kennengelernt. Der liebt es, der feiert es jeden Tag in meinem Restaurant.
Er ist mehr da als du, ne?
Der ist mehr da als ich. Was Schöneres gibt es nicht. Und das zu sehen ist unglaublich toll, aber ich musste ihm das auch zeigen. Das heißt, die Welt zu zeigen, auch hey, es ist ein Publikum da, es gibt so viel mehr. Das wäre wie wenn wir die japanische Küche auf Sushi reduzieren würden, was ein Trauerspiel ist, ehrlich gesagt, oder die italienische auf Pizza. Und erst jetzt kommen wir drauf, hey, es gibt ja vielleicht noch napolitanische Pizza und die, dass man erkennt, dass ein Land aus mehreren Regionen besteht. Ich glaube, das muss man selber als Land leben, also so wie Deutschland das leben könnte, oder man kennt Bayern. Und dann kennt man noch einige populäre Gerichte, oder? Hier im Norden gibt es noch ein bisschen mehr, glaube ich. Aber ich kann dir nicht mehr als 5 als Ausländerin aufzählen. Und ich glaube, das ist die Bildung. Ich glaube, das ist fast schon ein politisches Thema. Das geht nicht nur uns was an, sondern es ist ein Teil vom Wissen zu tun, das zu vermitteln. Hey, zum Beispiel die Türkei ist so groß. Von der Population wie Deutschland fast, oder? Hat 8 Regionen und in diesen 8 Regionen kochen die unglaublich unterschiedlich. Und so ist es in Deutschland, so ist es in Frankreich. Natürlich hat es Referenzen, natürlich hat es Produkte, die man überall findet. Es hat irgendwo einen Wiedererkennungswert, aber wenn du im Norden der Türkei isst, könntest du überall sein und nicht in der Türkei. Und ich glaube, das ist so was Schönes.
Warum haben wir den Eindruck, dass die türkische Küche eigentlich nur eine Grillküche ist? Weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass auch in der Türkei, also ich meine, Türkei ist nicht immer ein reiches Land, also ja, historisch war sehr reich, aber die Bevölkerung, auch insbesondere unsere ersten Mitbewohner, die wir hatten, waren ja eher aus ärmeren Regionen, deshalb haben sie ja das Land verlassen, haben ja nicht jeden Tag Fleisch gegessen.
Ja, es ist nach wie vor über 95% Landwirtschaft. Also so wird dort auch produziert und gekocht. Und es ist nicht fleischlastig. Das finde ich auch immer krass.
Weil das ist mir bei dir aufgefallen. Ja. Das war nämlich das Bemerkenswerteste. Wenn wir von türkischen Restaurants reden, bei uns, gerade insbesondere hier in der Schanze, ne? Dann hat es oft was mit Fleischspieß zu tun, großen Platten,
Kohlegrill.
Kohlegrill etc. Und dann gehst du da essen und dann du vermisst gar nichts. Und dann wird die auf einmal serviert mit den Worten und das ist unser einziger Fleischgang heute. Und du sagst, krass, stimmt, ich habe gar kein Fleisch, aber ich habe es nicht mehr mitbekommen. Ich habe es aber nur genossen, es hat so viel Freude. Und es war eben nicht so viel für viel oder viel für wenig. Und es war auch nicht verrauchend, es war filigran, es war dezidiert, es war aromatisch. Selbst Kreuzkümmel mochte ich bei dir. Was ich normalerweise überhaupt nicht mag, ist einfach für mich so ein Kotzgewürz. Oft falsch, zu viel eingesetzt. Und dann denkst du so, so diese Küche, das ist doch, da passiert was. Da ist ja auch, und deshalb frage ich nochmal, warum gibt es keine türkischen Restaurants oder keine Restaurants in Deutschland, die, ich sag mal, einen breit geschreckten Querschnitt einer türkischen Küche der servieren?
Ich glaube, es kommt.
Warum kennen die Türken das nicht?
Ich habe keine Ahnung. Also an alle Türkinnen und Türken, die hier zuhören, insbesondere an die Mütter, kocht man so einen geilen Eintopf. Also zum Beispiel dort, wo ich herkomme, dort gibt's. Ich sag's dir, das ist das beste Gericht der Welt. Das, wenn ich das jemandem servieren würde, ich bin überzeugt, niemand würde sagen, das schmeckt mir nicht.
Und was ist das? Ein Eintopf?
Hühnerfrikassee.
Das ist für dich Hühnerfrikassee. Für mich ist es die Mutter-Tochter-Suppe, weil das eine scharf-saure Suppe ist. Und das ist einfach nur gut. Und ich habe das auch schon vegetarisch gemacht, ohne Fleischansatz, nichts. Das geht genauso gut.
Aber warum servierst du die nicht im Gühl, wenn du weißt? Ah, machst du, weil du sagtest,
natürlich.
Okay. Aber du meinst, wenn Tim die in der Bullerei servieren würde, würde die auch jedem schmecken?
Bestimmt. Dann würden sie sagen,
mach doch mal türkische.
Ich habe keine Ahnung von der türkischen Küche. Das ist mein Problem.
Ja, du stehst da ja eh nicht in der Küche. Dann soll es Sebastian kochen.
Die anderen Kartoffeln haben auch keine Ahnung von der türkischen Küche. So, wir haben ja jemanden bei uns gehabt mit türkischem Ursprung. Der hat jetzt neben dem Isekai einen kleinen Laden aufgemacht. Wolf.
Wolf is not a pet.
Wolf is not a pet.
Grüße gehen raus an Latif.
Ja, genau, an Latif.
Leider nur Naturweine, aber sonst toller Laden.
Gefühlt kleiner Stehimbiss, selbstständig. Macht das Ding irgendwie ganz, ganz groß. Und das war auch immer so mein Quotentürke. Und das meine ich total mit Wertschätzung ausgesprochen. Mit dem habe ich wahnsinnig gerne über Kulinarik gesprochen, wie man solche Sachen transportieren kann, was wichtig ist, wie wir die Emotionen machen können, wie können wir herzlich, bodenständig dem Gast orientiert zuarbeiten, trotzdem eine Raffinesse und Handwerk an den Tag legen, dass die Leute sagen, ja, das ist trotzdem professionell und toll und besonders gekocht. Und der hat sich jetzt selbstständig gemacht und mit diesem Wolf is not a Pet.
Ja, oder Pet is not a Wolf.
Pet is not a Wolf. Vielleicht das erste türkische Isekaya weltweit.
Das ist toll. Das ist wirklich,
also wirklich, wirklich komplett schön. Innovativ. Und ich kann allen nur empfehlen, probiert's aus.
Ja, Karolinenstraße.
Er ist ein ganz feiner Mensch. Er ist ein großartiger Koch. Er ist ein toller Gastgeber immer gewesen. Und es bedeutet ihm was, was er auf den Teller packt. Und das ist, was ich sehr, sehr wertschätze. Also ganz, ganz, ganz groß. Kleiner Laden.
Ist
also
ganz, ich glaube,
man muss ihm nicht voll labern, weil er hat nur 10 Plätze gefühlt.
Ja, so. Aber eine Terrasse.
Und ja, eine Terrasse, also draußen. Okay. Er hat noch draußen. Ja,
er hat noch draußen.
Schau mir das an.
Ganz toller Laden. Ich muss immer aufpassen, es tut mir leid, aber über die Jahre wird man redundant. Ich habe eben das Erlebnis gehabt in einem Straßenfest in einem Nobistor hier in Hamburg. Mhm. Das war ein Straßenfest, um Gelder zu sammeln für eine Moschee. Mhm. Und ich bin da neugierigerweise reingehüpft, war glaube ich auch so ziemlich der einzige Deutsche da auf dem Ganzen, was mich sehr irritiert hat, weil es mitten in Hamburg war, wurde erkannt vom Imam, der hat mich reingeholt in die Küche und bin dann in den Keller geführt worden, wo ungefähr 25 türkische Hausfrauen standen, Hausfrauen wirklich, und eben diese Küche zelebriert haben. Und ich kann euch nicht sagen, wie brillant dieses Essen war, und es war Hausfrauenküche. Es war eben aber trotzdem voller Persönlichkeit gekocht. Und da habe ich mich mit einem Dolmetscher, also mit jemandem, der Deutsch konnte, mit einer Dame aus Antep unterhalten. Boah, die hat so gut gekocht. Ey. Das war so fulminant. Mhm. Und ich habe gesagt, daraus ist dann ja auch eine Idee entstanden, die wir mit Coral
Elchi
von wie heißen die Jungs?
Kitchen Guerilla.
Ja, gemacht haben. Und zwar Ayşe Rustikal. So, weil ich bin der Meinung, dass die Türken oder generell Menschen aller Herkunft eigentlich sehr viel ähnlicher sind, als wir das manchmal so glauben, dass wir gar nicht so diese Abgrenzung benötigen, sondern einfach mal ein bisschen mehr nach der gemeinsamen Schnittmenge gucken sollten. Meine Mutter, deine Mutter. Denn wo kommt es her? Kulinarik hat viel mit Generationen zu tun. Mutter-Tochter-Suppe. Mhm. Hat ja wahrscheinlich was damit zu tun. So erkläre ich mir das, dass das Rezept nie niedergeschrieben wird, sondern immer nur weitergereicht wird, nicht?
Nein.
Also muss man jetzt nochmal erklären. Aber das sind viele Emotionen, die da drin, dieses generationsübergreifende. Und wir haben halt daraus einen lustigen Kulturabend gemacht mit männlichen Bauchtänzern, mit ein bisschen DJ, mit ein bisschen Kulinarik. Und wir haben da eben, wie heißen die kleinen Ravioli?
Mante.
Mante von derselben Station serviert. Also Coral hat Mante serviert und ich habe Hühnerfrikassee serviert.
So cool.
Und dieses Miteinander, und das, du konntest nicht sagen, was ist deutsch, was ist türkisch, weil wir es mit derselben Herzlichkeit ausgesendet haben, ne? Und das finde ich halt so toll am Kochen, an der Küche generell. Deshalb bedauere ich das eben so sehr, dass diese Küche, die eigentlich wunderschön, sehr vielseitig, aufregend zu entdecken ist, immer, insbesondere natürlich in Deutschland, in der Gastronomie, in diesem Klischee versagt. Das ist die indische Küche, das ist die italienische Küche, das ist die türkische Küche jetzt. Mhm. Ich meine, wir haben so viele Türken hier. Warum bringen die nicht mehr ihre Kultur auf den Tisch? Weil wir sind offen, wir sind bereit. Nur,
also. Ich bin auch immer traurig, wenn ich so einen Kebabladen gehe. Also nicht Döner, ich meine eben diese große Portionen und dann. Es macht, ja, ich find's ganz schade, weil es auf das reduziert wird.
Glaubt ihr,
die Türkei an sich ist ja noch nicht so alt. Also.
Glaubt ihr, dass Imbisse vielleicht generell anderen Ländern sozusagen die traditionelle Esskultur einen Bärendienst erweist, eben weil es nur ein schnelles Essen ist, was gar nicht die Kultur widerspiegelt, und ich dann den Türken mit Döner, Lahmacun und den vermeintlich klassischen Dingen verbinde?
Ja.
Naja, wenn du bist jetzt hier in Deutschland und
Deutschland.
Gehst über die Schanze und dann hast du dort die Arten von Schnellimbiss, wo du Döner kriegst oder wo du so, und lerne ich dadurch, okay, das ist türkisches Essen, Punkt.
Nein, das öffnet sogar die Tür. Also ich bin großer Fan, das öffnet die Tür für Kulinarik. Ich meine, ganz ehrlich, was habe ich denn ohne die Griechen in Pinneberg, wäre ich wahrscheinlich, oder dem Chinesen im Einkaufszentrum, wäre ich wahrscheinlich nie überhaupt mit irgendeiner anderen Form der Küche konfrontiert worden. Und deshalb, nee, das öffnet. Aber ich frage mich, warum ist keine Weiterentwicklung?
Mhm.
Also warum, guck mal, ich bin ja auch ein Imbiss auf eine Art und Weise. Ich bin ja auch relativ... Du weißt, wie ich das meine.
Aber nein.
Parallel zu mir gibt es auch irgendwelche Nachhaltigkeitsregionalrestaurants. Dann gibt es wiederum das Spitzensterne-Restaurant, das Restaurant, was sich sehr nordisch ausrichtet, das Restaurant, was ein paar Einflüsse hier und da. Wir haben einen Facettenreichtum innerhalb unserer vermeintlichen Heimatküche. die nicht nur rustikal ist, die nicht nur plump ist, die nicht nur deftig und schwer ist, sondern wir arbeiten mit Gurken, Dill, regionalen Fischen und arbeiten das filigran aus, indem wir hier mal ein bisschen was räuchern, was alles unsere Kultur ist. Also diese vielen Kulturschränke, die wir haben, verarbeiten wir teilweise in Gerichte auf unterschiedlichen Qualitäten. Deshalb diese Imbiss-Dinger, wie du machst, öffnet den, die Welt für uns, der Kulinarik. Kleiner Einstiegspreis, verständliches Essen, sehr lecker.
Aber heißt es nicht immer, dass der Döner eigentlich gar nicht aus der Türkei kommt?
Also, ich glaube, der Döner mit Cocktailsoße im Taschenbrot und ganz viel Salat, nur mit dieser Sorte Fleisch kommt definitiv nicht aus der Türkei. Ja, da stimme ich dir zu. Ja. Aber wir haben auch Döner, oder? Ich meine, es ist ein Vertikalgrill, der geschichtlich geht der viel lange zurück, also noch länger zurück als die Türkei, so aus dem Osmanischen Reich. Und das ist so was Tolles in der Türkei, ganz klassisch. Ich war kürzlich, und dann habe ich tatsächlich eine Döner-Tour gemacht. Die habe ich jetzt dreimal gemacht. Ja, nee, weil ich wird immer nach dem gefragt. Ich habe gesagt, jetzt gehe ich mir das, ich ziehe mir das jetzt rein, dreimal. Immer unterschiedliche Saison. Und schlussendlich bin ich zum Entschluss gekommen, dass hauchdünn aufgeschnittenes Fleisch, das auf einem Vertikal Grill mit Holzkohle gegart wurde und dann auf einem frisch gebackenen Fladenbrot serviert wird, mit keiner Beilage außer ein bisschen süßen Zwiebeln mit Sumak, wenn es Tomaten hat, Gurken, okay, vielleicht ein paar Kräutern und dann einfach Biwas-Style, also Minze, Petersilie, Sumak, ein bisschen Pulvibär und einen frischen Ayran dazu, aber... Braucht's mehr?
Nee, also
nein.
Vom
Zuhören. Für mich braucht's ja keine Soße, weil ich glaube auch der Akt vom Essen, das ist ja wirklich so, du hast dieses extrem dominante Produkt und dazu hast du Ayran und Ayran macht den Job, das zu neutralisieren und der bringt irgendwie alles zusammen. Und so einen Döner würde ich mir dir auch wünschen, ja. Ich esse ja sonst keine Döner außerhalb.
Du kennst doch bestimmt den Altona Kotzurfach. Das große türkische Restaurant direkt am Bahnhof Altona.
Ja.
Das, ich glaube, das geht schon in die Richtung, dass da sehr traditionell richtige Gerichte, die über den klassischen Döner und Lahmacun hinausgehen.
Ist es so?
Ja, das, was Elif gerade erzählt, das geht da stark in die Richtung. Und da gibt's nämlich gar keinen Alkohol zum Beispiel. Mhm. Sie sagen genau, was du eben auch gesagt hast. Genau die Art von Getränke und so, um halt so nah wie möglich an der türkischen traditionellen Küche und diese auch auf Holzkohlegrill natürlich und wirklich richtig lecker.
Cool. Braucht die Adresse.
Was ist denn nun typisch türkisch? Was wäre denn das typischste türkische Gericht, von dem du sagen würdest, da so schmeckt die Türkei?
Sehr gute Frage.
Ja, also schwierige Frage.
Sehr gute Frage.
Marmorkuchen zählt nicht.
Ganz, ganz schwierig.
Sehr gute Frage.
Ich glaube, ich kann das wirklich nicht auf ein Gericht beschränken. Ich werde das so oft gefragt.
Ja, jetzt mach.
Okay, jetzt finde ich gemein. Das türkische Frühstück.
Hä?
Ja. Der ganze Akt vom türkischen Frühstück erklärt uns alles aus über dieses Land. Also du kannst türkisches Frühstück genießen mit zwei Komponenten und das wäre wirklich Käse und Brot oder Oliven und Brot. Aber du kannst auch ganz, ganz üppig genießen, indem es ist wirklich so etwas was Frisches, Sämiges, du hast Eierspeisen wie Menemen. Ich glaube, das ist eines der schönsten Gerichte, die ich kenne. Es ist wirklich ein kurz eingekochtes Tomatensugo, wo du ein Ei darin garst.
Shashuka.
Ja, wir nennen das leider nicht so. Es heißt Menemen.
Das anders nennen, muss nichts anderes sein.
Oder,
nur weil wir die Maultasche nennen, ist nichts anderes als eine dicke Ravioli.
Ja, genau.
Oder
ja. Ja, und eine Mante ist auch eine Ravioli, oder? Ja,
Meine Mutter, deine Mutter.
Genau. Ja, und wir essen alle dasselbe. Aber ich glaube, der Akt vom Essen, von diesem Frühstück und eine unglaublich hohe soziale Komponente auch dabei hat. Und ich sage das immer wieder, weil die türkische Küche ist, das ist so, du isst halt nie alleine. Du bist immer in einer Gemeinschaft. Und ich glaube, das spielt so eine große Rolle beim Essen, damit du wirklich wahrnimmst, okay, wo bin ich? Du gehst ja auch nicht in den Dönerladen, nein, den du gerade erwähnt hast. Die begrüßen dich ja immer. Du bist dort nie allein das oder stimmt, fühlst du dich dort allein?
Nee.
Und ich glaube, das Essen, das ist sehr ummantelnd. Wie ein perfekter Lahmacun aus dem Holzofen.
Okay, jetzt haben wir das Essen. Welches Gericht?
Also für mich, ich sag's nochmal, es ist die Mutter-Tochter-Suppe.
Ja.
Ja.
Gut, dann ist also ja. Ne, das finde ich ja.
Jetzt sagen aber alle Türken, die nicht aus Anatolien kommen.
Aber das ist ja, ich sag mal, wir sind ja, also wenn wir sagen, türkische Küche wäre jetzt Döner, dann ist genauso, deutsche Küche ist nicht Schweinsbraten und Sauerkraut.
Jawohl.
It's not, but it's, aber es ist ein wichtiges Element unserer Küche. Und für den einen ist es das, bei mir ist es nach wie vor Hühnerfrikassee, bei dem anderen, also auch je nachdem, aus welcher Region man kommt. Aber ich überlege nämlich gerade, was ist so das deutscheste aller Gewürze?
Gewürze?
Kräuter.
Kräuter?
Ja.
Liebstöckel.
Richtig. So, das ist für mich ein sehr deutscher Maggi.
Ach, toll.
Liebstöckel ist Maggi-Kraut auch genannt. Ich hätte noch Dill mit reingebracht, wobei Dill sehr nordisch ist. Dill
ist aber auch
lecker.
Schnittlauch? Dill ist gut.
Schnittlauch würde ich sagen.
Aber nicht immer so ein Topf, so ein Schnittlauchtopf. Jede deutsche Mutti hat so einen Schnittlauchtopf.
Ja, aber der Geschmack selber ist so, das ist so unsere Fähigkeit zu dekorieren.
Wie heißt das andere? Pappardelle?
Petersilie?
Ja, Petersilie? Nee, Petersilie meinte ich, Pampadelle. Was ist denn grün? Ja, was ist denn grünen Soße noch drin?
Ja, weiß nicht. Würde ich jetzt automatisch nicht rausarbeiten können.
Oder Petersilie.
Petersilie, aber auch das ist so. Aber für mich ist Maggi-Kraut ist so, in der Suppe ist immer ein bisschen Maggi drin. Das ist ja, für mich sehr auch deutsch. Peter, also als da wäre jetzt in der Türkei zum Beispiel, würde ich Basilikum überhaupt nicht irgendwie auf der Zunge haben, sondern da bin ich eher so Petersilie-Minze.
Wobei es hat so viel Basilikum.
Guck mal, das habe ich überhaupt nicht
gemacht. Basilikum, ja. Rehan. Oh mein Gott, das Guck. Ist so geil. Das in so einer Kartoffelteigtasche. Du Guck. Legst dich hin.
Wie schmeckt der anders als der grüne Basilikum?
Ja, rot.
Ja, rot, teig, ein bisschen ätherischer.
Rot.
Ja, ich würde sagen, etwas zwischen dem bekannten Basilikum, den du kennst, wo du überall siehst, beim Italiener auch, und dem Thai-Basilikum. Ja. Aber viel feiner. Als wäre geküsst von Jasmin. So schmeckt roter Basilikum.
Wie ist das für jemanden, du bist ja hier geboren in der Schweiz, ne?
Nein.
Sondern?
In der Türkei.
Ja, sie ist ja geflohen.
Mit wie vielen Jahren?
7 Jahren.
Oh, Entschuldigung, da habe ich nicht zugehört. Da war ich von dir schon gelangweilt, da hast du noch nicht mal angefangen. Das tut mir sehr leid. Nee, also nicht von dir, sondern...
7 Monaten.
Mhm.
7 Monate.
Blöde Frage, wie viel Prozent Türkin bist du, wie viel Prozent Schweizer?
Variiert von Tag zu Tag und Situation zu Situation.
Ja,
ist ja, das wirklich. So? Es ist so. Manchmal gibt es Situationen.
Ich sage ja über mich selber nur, damit du weißt, den Grad der Frage. Ich sage mal so, am Ende des Tages, du kannst einen Pinneberger aus Pinneberg rausholen, aber niemals Pinneberg aus dem Pinneberger.
Genau.
Ich bin der ich bin und ich bin immer in so einer Abstufung. Mhm. Ich bin Hamburger, dann bin ich Norddeutscher, dann bin ich Deutscher und dann bin ich Kosmopolit.
Ja, aber ich bin schon Weltbürgerin. Ich weiß nicht, ich könnte überall hin.
Und ja, aber wenn du dich auf das Minimum reduzieren und dann sage ich, bin ich Norddeutscher. Ich merke das, es ist in mir drin. Ich bin vom Land.
Ja.
Ich bin ein Landei. Ich hadere gerade extrem mit der Öffentlichkeit, suche immer wieder Rückzugsorte etc. und bin neu übers Land gefahren und so. Oh Gott, habe ich das geliebt, mit den Leuten da zu reden. Das war so alles so... Oh. Das war so schön.
Ja, das glaube ich dir.
So, und ich tanze auf roten Teppichen rum, irgendwie, wo alle Leute sagen, boah, ist ja bestimmt spannend, aufregend. Und dann gehst du irgendwo hin, ich gehe in irgendeinen bekackten Landgasthof, da steht eine ältere Dame auf so einem Halbhocker, pellt da gerade die Kartoffeln, schmeißt mich raus, weil sie keine Zeit hat zum Kochen. Und diese 3 Minuten Norddeutsches, das war in Mecklenburg, diese 3 Minuten, die waren so also es war so, da habe ich so Energie getankt. Da habe ich gemerkt, das ist meine Wurzel, ich bin Norddeutsch.
Ich weiß nicht, ob ich das so beantworten kann wie du, jetzt schon, ja. Das,
du bist auch noch jung.
Ja, genau, vielleicht brauche ich noch einen Moment. Aber ich glaube, es ist schon meine Sozialisierung oder die DNA und die Geschichte, die ist schon sehr tief in mir drin, oder? Und das ist schon präsent und mit dem setze ich mich auch auseinander, auch um zu verstehen, wieso ich mich fühle, wie ich mich fühle und mag, was ich mag und nicht mag, was ich nicht mag. Aber ich bin sicher, ein großer Teil von mir ist sicher Zürcherin. Aber ich glaube, all das, was, glaube ich, das ausmacht, wieso du mich magst, das ist definitiv sehr türkisch.
Meinst du?
Ja, ich glaube schon. Das ist mega, mega.
Oder ist das der Kosmopolit in dir?
Hey, ja.
Also, weil ich frage
mich, ich liebe die Menschen. Ich sage, es klingt manchmal so krass, ich weiß, Teletubbies, aber es ist nicht so. Ich liebe es, ich könnte überall sein. Mir ist egal, ob ich in einem Dreckloch sitze, irgendwas mache. Ich liebe es, ich kann meine Hände in den Dreck stecken, ich kann mich fesch anziehen. Ich könnte das alles mitmachen, solange es stimmt für mich auf der emotionalen Basis.
Weil meine Frage geht so ein bisschen, bereitet so ein bisschen das vor, womit ich mich wirklich sehr stark beschäftige, wovon ich gar keine Ahnung haben kann, weil ich nicht betroffen bin, aber ich trotzdem versuche es zu verstehen. Warum fällt Integration so brutal schwer? Warum ist das so ein großes Thema? Also von allen Seiten aus, ne? Warum, was macht das mit einem Menschen, der eigentlich seine Wurzeln woanders hat, diese Wurzeln nicht leben kann oder nicht ausleben kann im Sinne durch eine räumliche Veränderung? Und warum fällt es dann so schwer, sich mit dem, also mit dem neuen Kulturkreis gleichberechtigt zu verbinden und trotzdem eine Identität dabei zu behalten? Also ein bisschen, was ich meine?
Oh, ich weiß, was du meinst. Tiefe Frage.
Themen. Ja, aber das sind halt Sachen, die mich beschäftigen.
Ja, es beschäftigt mich auch. Also ich glaube, sehr lange habe ich mich nicht damit auseinandergesetzt, woher ich komme, wieso gewisse Sachen so sind, genauso wie ich das vorher gesagt habe. Ich habe es natürlich ummantelnd beschrieben, aber es ist schon ein Konflikt, den man mit sich selber hat. Also das auszuleben. Ich mag diesen Aspekt der Globalisierung, liebe ich. Dass eigentlich die Durchmischung da ist, dass es nicht nur die Trennung gibt, oder du bist nicht mehr nur das einzige ausländische Kind im Kindergarten, den niemand abholt, weil die Eltern nicht gecheckt haben, dass du um 4 abgeholt werden musst.
Weil die kein Schweizerdeutsch konnten.
Genau.
Ja. Klassisches Bild, ja.
Fuck, warum müssen wir das machen? In der Türkei werden die abgeholt, weißt du. Ja. Und ich glaube, das sind so viele Fragen. Heute kann ich mega gut damit umgehen für mich selber, weißt du. Und ich glaube, das hilft, da hilft mein Restaurant sehr stark. Als ich das aufgemacht habe, habe ich nie gedacht, dass ich mich mit mir selber auseinandersetzen muss, so naiv ich war, oder? Ich bin einfach, ich renn gerne in was rein, mach's einfach voll, und schau, was dabei rauskommt, wenn es sich gut anfühlt, und das hat es. Und ich glaube, das war sehr, sehr wichtig, um zu verstehen, wer ich bin, auch so als die Elif in der Schweiz, aber ich bin trotzdem Elif, ich habe einen extrem türkischen Namen, also noch türkischer geht's, glaube ich, gar nicht.
Aysche.
Aysche, ja, Elif ist der erste Buchstabe vom arabischen Alphabet, und ich weiß nicht, es ist eine komplexe Angelegenheit, ich weiß nicht, ob es das Verschlossene ist, das Unbekannte, vielleicht bräuchte es ein wunderbares Handbuch in ganz verschiedenen Sprachen, der jedem oder jeder erklärt, hey, du bist jetzt hier, bei uns läuft das so und so, vielleicht würden Begriffe helfen, weißt du, weil ich glaube, das ist ja das Schöne, dass die Sprache, ich sage jetzt jemand, zum Beispiel meine Mama, wenn ich ihr in Türkisch ganz genau erkläre, wie die Situation ist, das, was sich abspielt jetzt, ich sage jetzt auf dem Schweizer Pausenhof, und ich auch die Muse habe, die Geduld, ihr das zu erklären und ihr das näher zu bringen, dann ist sie für alles offen. Aber es ist halt, irgendwo fehlt dort die Übersetzung. Weil die Rituale nicht dieselben sind, oder Geburtstag ist bei uns whatever, da gibt's viel größere Feiern, die viel wichtiger sind, wo du viel mehr Geschenke kriegst als beim Geburtstag. Es war immer sekundär, ich habe mich immer benachteiligt gefühlt. Ich war immer traurig. Deswegen mag ich keinen Geburtstag. Ich dachte, so ein Scheiß, denkt niemand dran. Aber es ist nicht gemeint. Es ist einfach nicht wichtig. Aber ich wuchs in einem Land auf, wo das Wichtigste war, oder? Jeder hat die Geschenke gezählt, wie Weihnachten. Finde ich auch ganz spannend. Aber bei uns gibt's ganz viele andere Rituale. Und ich glaube, es bräuchte wie so ein Übersetzer oder eine Übersetzerin, die uns das erklärt. Hey, cool, jetzt kommt Ali, so heißt mein Papa eigentlich so, nicht Papa, der Ali. Und der Ali, der merkt das und das und der feiert das und das aus diesem Grund. Und dann würde auch Ali verstehen, warum du das nicht feierst. Nicht, weil du Ali nicht magst, sondern weil du keine Ahnung hast von den Ritualen. Und ich glaube, dort bräuchte es wie so eine Übersetzung. Weißt du, wie so ein Duden für Rituale?
Ich weiß genau, was du meinst. Ich bin Bauer. Ich erkläre mir die Welt immer super einfach. Also Sprache ist das Nonplusultra in der Kommunikation. Sprache kann auch, also jemand, der nicht fängern oder so, aber das ist das A und O. Ich habe selber im Ausland gelebt und es war eine Vereinsamung, die bei mir an einem Teil meiner Persönlichkeit stattgefunden hat. Das war Humor und Emotion. Die konnte ich nicht in der Tiefe zum Ausdruck, und es war nur Englisch. Es war nur Englisch. Und ich konnte damals meine Emotionen nicht so sehr zum Ausdruck bringen. Und das heißt, es hat mich funktionieren lassen. Also ich konnte ein bisschen Smalltalken, ich konnte reagieren, agieren so ein bisschen. Aber das, was mich wirklich bewegt hat, das, was diese Zwischentöne, die man mit Sprache zum Ausdruck bringen kann, ne? Mal ein bisschen härter, also allein über Stimmlagen kannst du so viel machen. Das war mir nicht gegeben. Und ich war einsam dadurch. Ich war richtig, richtig einsam. Und ich habe nicht zu viele Deutsche bei mir drumherum gehabt. Ich war sehr international unterwegs. Und hätte ich mehr Deutsche da gehabt, glaube ich, wäre die Konsequenz eines längeren Aufenthaltes gewesen, wenn ich keine Steigerung in der Sprache durchlaufen wäre, dann hätte ich mir eine deutsche
Community gesucht.
Dann hätte ich versucht. Und
so fängst du dann ja an.
So, und dann bin ich in der deutschen Community, dann verliere ich den Aspekt des Beschäftigens mit dem Raum, in dem, also ich werde immer, also das ist ja, eben halt so, so
eine
Katze, die sich so ein bisschen, also Sprache halte ich für ganz, ganz, ja, ganz wichtig.
Mega wichtig.
Parallel. Und dann kommt bei mir noch eine Sache. Ich bin nicht der Meinung, dass wir alle gleich sind. Ich bin nicht der Meinung, das ist Quatsch.
Gleich inwiefern, was Wertigkeit des Seins angeht? Oder?
Ja, doch, das natürlich.
Das ist ja
Quatsch. Aber da nochmal, du bist eine junge Frau, ich bin ein alter Mann. Natürlich können wir nicht gleich sein. Ich habe 30 Jahre mehr Lebenserfahrung, positiv als auch negativ. Mhm. Ich habe Erfahrungswerte, die bei mir Punkte triggern, die gar nicht beurteilen kannst, weil du mein Leben nicht gelebt hast. Ich kann im Stehen pinkeln, könnt ihr auch, weiß ich. Aber grundsätzlich ist da sind Unterschiede. So wir, ich meine, guck uns beide an. Wir haben ziemlich die gleichen Klamotten sind trotzdem grundsätzlich verschieden. Du hast deine familiäre Historie, dein soziales Umfeld, in dem du groß wirst, dein religiöses Umfeld. Da sind so viele Punkte, die uns unterschiedlich machen. Und ich glaube, dass wir erst aufeinander zugehen können, nachhaltig, ganzheitlich und auch wirklich endgültig, wenn wir wissen, wer wir sind.
Definitiv.
So, deshalb ist, glaube ich, einer der spannenden Bereiche eben für jemand, der sozusagen. Wir sind jetzt in der vierten, fünften Generation der Türken in Deutschland. Das soll jetzt nicht nur auf die Türken, aber das beziehe ich so ein bisschen auf. Dann denke ich so, boah, das ist doch, ja, die Identität muss doch inzwischen da sein. Aber dass das immer noch ein Prozess ist, dass man nicht weiß, wo man eigentlich zugehörig ist. Mhm. Warum kann man nicht kulturell, Glauben, Kulinarik, Partnerschaft, whatever, kann man nicht in seinem kulturellen Duktus bleiben, aber aus dieser Sicherheit heraus sich auch der anderen Welt öffnen, weil ich finde ja, dass ja jetzt gerade eher so ein Rückschritt stattfindet. Das wird noch krasser und noch getrennter und wir reagieren wieder so wie früher in den 50ern, so die guten und die schlechten Ausländer.
Ja, findest du?
Ja, brutal. Brutal. Dass wir das Klischee, dass wir wieder, oh, wir empfinden wieder Bedrohung, was früher war es das Fremde bedrohte. Ne? Also nochmal, ich rede jetzt nicht von mir, aber ich rede schon von meiner Großelterngeneration, wo das ungewöhnlich war, dass da jemand von woanders herkommt, im Dorf mit wohnt und da auf einmal ein Leben geführt hat, was sie nicht kennen. Das war der Ausländer. Und wir haben eigentlich den Ausländer in meinen Augen nicht mehr.
Nee, zum Glück nicht.
So, das ist so, aber das war ein Begriff, den brauchte man, glaube ich, auch ganz klar. Jetzt ist jetzt können wir uns, glaube ich, diesen Begriff Ausländer sparen, und können jetzt gucken, was ist es. Und ich beschäftige mich viel damit. Warum funktioniert diese Inklusion nicht auf eine natürliche Art? Warum kann ich nicht respektieren, dass du einer bestimmten sozialen, wie auch immer gearteten, emotionalen Herkunft bist? Und warum können wir nicht uns mehr darauf konzentrieren, die größere Schnittmenge definitiv zu suchen? Ich finde, Sprache ist das A und O. Also, ich hatte eine Zeit lang ein Haus in Spanien, da wird dir bei Erwerb einer Immobilie kriegst du Post von der Behörde, dass du jetzt sozusagen Bewohner des Landes bist und dann wird dir Sprachunterricht in der Dorfschule umsonst angeboten. So oft, so lange du willst.
Nicht als Pflicht. Nicht als Pflicht, sondern du kannst das machen.
Ich kann das mal, aber auch mit genug Angeboten, nicht nur ein kleines Zeitfenster, wenn ich es nicht schaffe, dann schaffe ich es nicht mehr. Und dann sitzt du da auf so kleinen Kackstühlen irgendwie. Das ist das einzige Spanisch, was ich gelernt habe, weil danach habe ich es versäumt, dahin zu gehen. Yo soy un cocinero muy famoso y muy guapo. Das heißt, ich bin ein Koch, der sehr berühmt und sehr hübsch ist. En mi casa hay dos perros. Das heißt, in meinem Haus gibt es zwei Hunde. Und hay un pantalón oder yo hay un pantalón azul. Ich habe eine blaue Hose.
Aber schlecht ist das nicht.
Das habe ich in der Schule gelernt.
Es lag, um Eindruck zu machen.
Das habe ich
in dieser Schule
gelernt. Cool. Und das ist so schön, weil sobald du Sprache des Gegenübers beherrschst, du kannst dir mit Händen und Füßen helfen. Aber wenn du es redundant machen musst, wird es anstrengend und du wirst diese Anstrengung früher oder später aus dem Weg gehen. Und ich meine jetzt nicht deine Elterngeneration oder die Großelterngeneration, ich meine jetzt so insgesamt, wir haben diese Sprachbarriere überbrückt. Weil jemand, der jung ist und wie gesagt mit einem anderen Hintergrund, also nochmal Stammwurzeln, der Stammbaum ist anders auf, wie heißt das so ganz fürchterlich? Migrationshintergrund.
Migrationshintergrund.
Das finde ich ein ganz schlimmes Wort.
Schwieriges Wort.
Also dann lieber Ausländer?
Ja.
So, also wirklich so. Das finde ich ganz,
ja,
ganz,
also
ganz
Migrant schlimm. Ist ja noch schlimmer. Ja. Migrant ist ja noch, ja, schlimmer. Ja,
also das sind so, aber das ist persönlicher Gusto, deshalb auch scheißegal, was ich darüber denke. Aber ich frage mich halt viel, wie wir diesen, weil wir sind nicht gleich, wir werden, das dauert Generationen, bis dieser, die Wurzel auch sozusagen keine große Bedeutung mehr hat oder keine, wie soll ich sagen, einschränkende Bedeutung.
Mhm. Ja, wobei, wenn man es, glaube ich, Kinder machen lassen würde, dann wird es schneller gehen.
Nee, Kinder sind noch schlimmer.
Kinder im Kindergarten, die spielen doch miteinander und untereinander.
Ja, aber wenn die jemanden nicht leiden können.
Ja, wow. Aber dann, die können dich dann ja nicht aufgrund deiner Herkunft nicht leiden, sondern weil sie dich halt persönlich scheiße, richtig, finden.
Genau.
Aber ich glaube, ja, wenn es nur die Kinder unter sich regeln würden, dann wären diese Probleme sehr schnell beseitigt. Es geht ja dann darum, dass das eine Kind vom Vater abgeholt wird und dann irgendwas hört und umgekehrt meinetwegen auch. Aber ich glaube, das, was einfach fehlt, ist so das Spielende miteinander, dass es einfach keine Rolle spielt, was du ja vorhin auch gesagt hast, dass eine Vermischung einfach stattfindet, die gut und richtig ist.
Ich glaube, es ist so ein großes Thema. Ja. Wow, ja.
Aber wichtig.
Es, ne, ist extrem wichtig. Es ist, ja, es ist mega wichtig, weil es auch sehr verletzend ist.
Glaubst du, du hast in der Schweiz Brücken geschlagen für die Türken, für die, naja, für die.
Wow.
Ne? Wow. Jetzt.
Also meinst du, du hast dazu beigetragen, dass die in der Schweiz lebende Türken einfach anders gesehen wurden, weil man dich mit deiner Art, wie du bist, einfach
Ich weiß.
Was?
Weißt du, Sebastian, ich gehe so.
Du weißt, was ich meine?
Nein, also.
Hey? Doch, weißt du, du bist mir nur verunsichert.
Nee, weiß ich nicht.
Fuck, nein, hier. Ich bin so, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin noch viel zu sehr im Tun und Machen und herausfinden, wo die Reise mit dem Projekt hingeht. Ich möchte es so lange genießen, wie mein Vater noch mag. Und das ist im Moment so mein Hauptfokus. Herauszufinden, wie wir das irgendwie schaffen, dass wir mental gesund bleiben und dass unsere Branche existieren kann und darf. Das ist schon, ich glaube, das sind Themen, die mich eher beschäftigen als, hey, was ist jetzt der Hall und wem tue ich was Gutes? Ich bekomme schönes Feedback, ich bekomme auch anderes Feedback, aber ich mache das, weil ich das unglaublich gerne mache und ich es mit Menschen machen darf, die ich mag und mit denen es geht.
Okay.
Ja, ich wollte vorher noch was sagen zu dem, was du gesagt hast, weil ich hatte kürzlich ein unglaublich wichtiges Gespräch im Team und dann hatten wir das Thema Scham. Weil manchmal stellst du ja die Frage nicht, die du gerne stellen möchtest, wie vorher, oder? Weil es komplex, du hast Angst, dass du was Falsches sagst oder oh mein Gott, darf ich nicht, stehe ich doof da oder nicht? Hm? Und da ging es um Scham und sich das schämen. Und ich glaube, zeitgleich denke ich oft an, okay, wenn jetzt mich jemand etwas fragt, was ich so ein bisschen daneben finde oder finde so, oh, Grenze, oder so, schaue ich mir doch die Person kurz an. Und das meine ich mit Menschlichkeit. Weißt du, wenn eine 80-jährige Dame vor mir steht aus der Innerschweiz und unglaublich verwundert ist, dass ich das mache, so erfolgreich, wie ich es mache und dass das funktioniert und sie überrascht ist deswegen, weil es ist nicht, dass ihre Intention jetzt extrem bösartig ist, mich das zu fragen. Sie findet es einfach, sie hat es einfach noch nie gesehen. Sie hat keine Referenz dazu.
Aber das meinte ich eben mit Brücke schlagen.
Vielleicht meinst du
so,
das.
So habe ich das gemeint.
In dem Moment denke ich so, doch, okay, doch, das Alter nimmt dir vielleicht die Scham, oder? Und vielleicht sind wir manchmal zu vorsichtig, zu ängstlich, vergessen wir. Und ich glaube, das ist ja das Schöne, deswegen sage ich immer, wie wichtig die soziale Komponente beim Essen ist, weil Essen ist so menschlich. Es ist so geil, dass du irgendwo sitzen kannst im Urlaub. Du bist irgendwo und da sind auch alle anderen Urlauberinnen von überall her und ihr alle genießt zeitgleich das Essen, habt eine super schöne Zeit, hoffentlich. Mhm. Und ich glaube, wenn man das nicht erkennt und auch, ich glaube, das große Glück, das tun zu dürfen, vielleicht stehen wir uns ein bisschen selber im Weg manchmal.
Ich weiß, dass der Vergleich so unfassbar hinkt, aber trotzdem, um so ein bisschen so ein Fenster aufzumachen über eine Situation, wo ich halt selber um sowas zu erleben. Ich bin nun mal der ich bin. Bin Tim Mälzer, der Fernsehkoch. Ne? So, und ich habe eine relativ große Bekanntheit in Deutschland und werde sehr oft auf der Straße oder in Situationen ob meiner äußerlichen Erkennbarkeit halt mit irgendwas konfrontiert. Sei es ein dummer Spruch, sei es mein Name, sei es eine Wertschätzung, sei es das Anfragen nach einem Foto. Und ich merke, dass selbst wenn es ausschließlich positiv ist, dass auch diese Redundanz, also immer die Wiederholung dessen, das aufeinander aufschichten, auch mich in bestimmten Bereichen manchmal müde macht. Also, das ist also, ich möchte manchmal nicht mehr angesprochen werden auf dieses Fernsehkoch-Dasein. Egal ob positiv gemeint oder negativ, und wenn ich sehr fit bin und keinen Streit habe mit irgendjemandem, also selber auch gut ausgeglichen, dann belastet mich das auch nicht. Wenn ich aber selber nicht ganz mit mir im Reinen bin und ich glaube, das ist nun wirklich das Normalste der Welt, dann so die sind Sie der Melzer, was geht Sie das an? So, also so hart bin ich nicht, aber ich merke, wie es mich belastet. Und so empfinde ich, glaube ich, oder so könnte ja auch die Empfindung sein, wenn du halt immer und immer wieder mit demselben kommst, dann ist es schwer, eine Frische im Kopf zu behalten und den Absender, der in dem Moment ja was auch dieses Verständnis zu entgegenzubringen. Ich glaube, es ist eine Pflicht und auch eine Verantwortung, dem Ungeschickten, genau was du gerade gesagt hast, auch einfach mal kurz hingucken, wer steht da mir gegenüber. Also wo ist es schwierig und wo ist es nicht. Jemanden, der so viel Lebenserfahrung hat wie jemanden 80-Jährigen, der fragt, und wo kommen Sie her? Hey, es sei verschieden, es sei verziehen. Wenn ich daherkomme, wo kommst du denn her? Dann bin ich auch mal in der Situation dran, dass ich vielleicht auch nochmal über meine Sprache nachdenken müsste und auch die Art und Weise der Formulierung verändern muss. Und das meine ich so ein bisschen. Und diese Fähigkeit, das ist eben, das ist keine Einbahnstraße. Es ist keine Einbahnstraße in deiner Erwartungshaltung, wie du angesprochen hast. Weißt du, was ich meine? Nicht du persönlich. Und es ist auch keine Einbahnstraße, dass ich machen darf, was ich will, und musst du mit klarkommen.
Ja, trotzdem.
Es ist, glaube ich, ein Aufeinander zu. Erneut. Absolut. Sprache.
Ich finde aber das, was Elif gesagt hat, mit diesem, ich gucke mir den Menschen, der die Aussage getroffen hat, dann erst nochmal genau an. Das finde ich einen sehr smarten Move eigentlich, weil damit gibt es ja den Generationen, die es anders gelernt haben als wir, den Respekt, den sie verdient haben, weil sie es in dem Moment nicht besser wissen, wie es angeblich heute gemacht wird. Also, ich finde, das kann man sich gut merken. Die Leute nochmal anzugucken, wer redet da. Wow. Wir kriegen gerade was reingebracht. Wow. Und zwar sind das frittierte Mantis einmal mit Hackfleisch, Kartoffeln und Spinat. Einmal gekochte Mantis mit Hackfleisch, Kartoffeln und Spinat. Nee, das habe ich genau. Und vegane Mantis mit Spinat, karamellisierten Zwiebeln. Und dazu gibt es Joghurt und Butter und Paprikasauce.
Ja, also ich sage jetzt mal, abgesehen von der Falztechnik, sehe ich jetzt keinen Unterschied zum Ravioli, Teigtasche, Dumpling oder aber auch Maultasche.
Das hatten wir gerade besprochen, ne? Ja. Also
okay, crazy.
Andere Länder, keine andere Sitten.
Reichst du mir mal hier so einen grünen Lumpen, ne?
Ja, es gibt zwei grüne Lumpen.
Ja.
Darf ich mit der Hand?
Ja, ja, bitte.
Willst du Soße? Ja. Welches,
Julia, ist das? Wo ist vegetarisch, weißt du das?
Einmal ohne Soße und einmal mit.
Genau, die hinten.
Das ist das Vegetarische. Vegane.
Ja. Okay. Okay, crazy.
Und hier Team, bitte zuschlagen, ne? Es ist wie immer genug für alle da.
Das ist Teller. Hier. Zack.
Dankeschön.
Dankeschön.
Danke.
Wow.
Du isst auch alles, was dir vorgesetzt wird, oder? Du bist niemand, der krüsch ist und sagt, nee, das will ich nicht. Du probierst alles.
Ich probiere alles und entscheide dann aber, ob ich es mag oder nicht.
Was macht man denn mit Menschen, die da eine schwierigere Entscheidungsfindung haben? Würdest du also
die Gesellschaft vermeiden.
Ja? Also so radikal? Ja,
kommt drauf an. Es kommt in welcher Situation. Wenn es eine freiwillig gewählte Situation ist, wo ich mich wenn ich in ein Restaurant gehe und ich sag mal, ich finde die Diskussion hinfällig, ich gehe in ein vegetarisches Restaurant, beschwere mich darüber, dass sie kein Fleisch haben. Ich finde auch die Aussage wahnsinnig dumm, zu sagen, naja, in einem warum soll ich was Vegetarisches anbieten in einem Fleischrestaurant, weil nicht jedes Gericht hat Fleisch. Ist auch Blödsinn. Ich finde dumm, wenn ich zum Inder gehe und sag so, ich mag eigentlich gar kein Indisch, kann ich irgendwie nur Nudeln mit Butter haben, das finde ich dumm, unhöflich, und solche Gesellschaften würde ich vermeiden. Ja. Wenn du aber eine Sache nicht magst, Petersilie magst du nicht, oder du magst keinen Fisch, hey, dann ist es Geschmack. So, wir sind in der Position, dass wir professionelle Gastgeber sind und wir wollen die Leute glücklich machen. Und im Rahmen unserer Möglichkeiten, die uns gegeben sind, machen wir das auch. Mhm. Wenn wir aber an eine Grenze kommen, die wir nicht umsetzen können oder so, dann ist auch das mal der Fall. Und dann ist das auch zu akzeptieren, finde ich. Also, das ist so ein bisschen, ich verstehe, es gab neulich so ein Video-Dingsbums, was ich da im Internet gesehen habe, von einem Koch in Amerika, der jetzt gesagt hat, Vegetarier not welcome.
In seinem Restaurant,
wo ich sage, ich verstehe, was er zum Ausdruck bringen möchte. Er hat nämlich das ganz große Problem, dass er eine Fachlichkeit, also in seiner Ausrichtung seiner Gerichte hat und da wie ein Musiker er möchte mit einer E-Gitarre Musik machen und nicht mit einer Geige. Es ist beides Musik und er kann kein Geige spielen. Er sagt selber, er erreicht nicht die Qualität in seinem Essen, was er von seinem Essen erwartet. Und dann finde ich es auch falsch, wenn der Vegetarier sagt, ja, dann muss er sich halt ein bisschen mehr anstrengen. Mhm. Er sagt, ich kann das nicht. Er sagt,
Disziplin, er sagt so, die man erwartet.
So, und ich finde, dann ist auch demjenigen Respekt zu entgegenzubringen, der sagt, ich kann es gar nicht so gut. Und weil dann wirst du mit einer Leistung für eine Leistung bewertet, wo du selber sagst, ist nicht so meine Stärke. So, warum soll ich es dann machen, wenn es nicht meine Stärke ist? Nur weil ein Gast sagt, ja, dann musst du das halt mal. Mhm. Ich sage, ich kann nicht backen. Ich habe auch keine Bäckerei aufgemacht. Muss man dann gleich so radikal sein und sagen, Vegetarian not welcome? Das bin ich nicht ganz, aber es ist oft ein Sender-Empfänger. Also wie ist denn dieser Diskurs? Das ist so eine Bollerei. Wir haben so viele vegetarische, vegane Gerichte, ohne dass wir sie so nennen. Als erstes Tomatensalat. Ist vegan. Pommes mit Ketchup ist vegan. So muss ich das als vegan ausleihen. So. Und dann sagt man, kann man bei dir dann auch vegetarisch essen? Und ich sage, ja, sogar sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir nennen es nur halt einfach nicht so. Und wenn du hinkommst und du findest nichts und sagst, habt ihr noch ein anderes, was anderes im Angebot? Auch dazu sind wir bereit. Auch dazu sind wir gerne bereit. Nur würdest du jetzt den Stand und dann sagen, ja, aber es war nicht so geil wie, ne, das war jetzt nicht so geil. Sag, ja, wir hatten auch nicht die 8 Stunden Vorbereitungszeit. Wir hatten jetzt nicht die Möglichkeit, also wir reagieren und wir sind ein toller Gastgeber in dem Moment. Und ich finde, dem ist auch Respekt entgegenzubringen. Also ich esse alles und ich beurteile, ob ich es mag oder nicht. Und wenn ich es mag, dann mag ich es und wenn nicht, dann mag ich es halt nicht fertig.
Also du kannst nicht backen, aber du kannst offensichtlich...
Ich kann backen.
Du kannst backen und du kannst offensichtlich sehr gut backen.
Ich habe einen Hefezopf gemacht.
Für hier?
Nein, Ostern.
Ah, schön. Ostern.
Aus irgendeinem unerfindlichen Grund hatte ich Bock auf Backen. Ich hatte so fünf Stunden irgendwie Freizeit zu Hause und mir losgegangen und es war richtig toll. So ein Backregal und wusste gar nicht, was man alles so zum Backen benutzen kann.
Aber ein Hefe, es ist doch nur, brauchst ja nur Hefe wahrscheinlich.
Na, da bist
ja, aber das ist Hefe, dann gibt's unterschiedliche Hefen, dann gibt's unterschiedliche Mehle, ich habe Gott sei Dank wohl den richtigen Schritt gemacht, ich habe mit Feinzucker gearbeitet und nicht mit normalem Zucker, das war auch der einzige, der noch da war.
Hast du auch in kein Rezept geguckt, hast du auch einfach...
Nee, beim Hefezopf habe ich in den 100 klassische Backrezepte vom Teubner. Gab eine Serie, ich glaube, die ist aus den 90ern irgendwie so. Das sind 100 Klassiker von 100 klassische Deutsche, 100 klassische Dessgerichte, 100 das, 100 Fischgerichte. Und das ist eine ganz geile Orientierung. Hängt manchmal so ein bisschen in der Kreativität, bietet dir aber handwerklich ganz tolle, also funktionierende Rezepte nach. Die Teubner Edition.
Okay, du hast den Hefezopf gebacken. Also du kannst
spektakulär
backen. Spektakulär backen.
So was Gutes.
Ohne Anleitung.
So was alleine. Gutes. Aber hat was Meditatives backen.
Nein, es hat ja auch funktioniert. Ich habe das Rezept ein bisschen abgewandelt, weil ich keine, und jetzt muss ich schnell überlegen, was hatte ich denn nicht?
Milch. Eier. Nee, geht nicht ohne.
Also,
irgendwas hatte ich nicht. Ich habe es insofern abgewandelt, dass ich die erste Teiggärung habe ich nicht gemacht. Die habe ich gerade klappt zusammen.
Also was?
Mach Focaccia.
Ruhen lassen, meinst du?
Ja, das habe ich nur die erste, das war so dreimal gehen lassen, wo ich sage, ach ganz ehrlich, so viel Zeit habe ich denn
doch nicht. War trotzdem gut.
War super. Wunderbar. Aber der Käsekuchen zum Beispiel, der wiederum, den habe ich zusammengekloppt, wo ich dachte, ich weiß, das New York Cheesecake ist aus Philadelphia. Und ich habe ja schon Käsekuchenrezepte in meinen Kochbüchern gemacht, aber da war ich immer transparent, dass alles, was mit Kochen, Backen zu tun hat in der Südspeise, ist damals von Marion begleitet worden. Die hat immer geguckt, dass das Ganze auch funktioniert. Und dann da habe ich unter Kontrolle gebacken. Der Käsekuchen war eine Mischung aus dem Pudding-Käsekuchen meiner Oma. Bisschen Vanille-Pudding-Pulver mit reinmachen, richtig geil. War ein bisschen New York Cheesecake, weil ich ein bisschen Frischkäse reingetan habe. Dann konnte ich mich erinnern, dass da eigentlich ein bisschen Sahne reingehört. Hatte aber keine Sahne, habe ich Butter mit Milch aufgekocht, weil Sahne ist für mich nur fette Milch. Also habe ich das gemacht.
So geil.
Also Zucker habe ich nach Gusto gemacht, weil es war jetzt einer ohne Teig. Eier wusste ich, ja, müssen Eier rein, ich wusste aber nicht wie viel. Bei sowas immer 4 Eier funktioniert ganz gut. Dann wollte ich keine Luft drin haben, habe ich die Luft rausgeschlagen aus dem Eischnee, nachdem ich es untergehoben habe, habe das wieder schön runtergerührt. Das war trotzdem fluffig. Ey, und dieser Kuchen, das war Legende.
So gut.
Und Yuzu. Oh, das war zum Beispiel.
Okay, das passt mega gut.
Nein, das war zum Beispiel, ich begeistert von. Gelierhilfe, so ganz klassisch, für Tortenguss.
Ja.
Und kein Aroma drin. Und ich wollte Yuzu-Flavor drin haben. Ja, so eine spitze Limette, ne? Und, Und da habe ich dieses Gelierpulver da aufgekocht.
Ja.
Das, vegan übrigens. Putze nicht.
Super.
So. Und habe dann das mit Yuzu gekocht und dann war mir das zu sauer. Da habe ich Zucker reingemacht, dann war mir das zu intensiv, habe ich ein bisschen was. Und es hat echt geil funktioniert. Und dann so schön diesen Käsekuchen noch nappiert und dann stockte das auch ein bisschen. Dann ist es angeschnitten, da war eine kleine Gelee-Schicht oben drauf.
Schau, ich war richtig, wie glücklicher
ich war richtig happy, weil das hat auch funktioniert.
Na, ja, aber es klingt mega gut.
Deshalb auch übrigens der Marmorkuchen, bei mir ist der Marmorkuchen eher traumabehaftet. Mhm. Du hast eine große Leidenschaft damit. Bei mir, ich hätte, ich sag mal, ein Pferde vor der Fachhandel aufmachen können mit meinem Marmorkuchen. Denn
so
das,
trocken.
Also er wurde halt nie von Menschen gegessen. So, das war, wurde, ich habe eine Zeit lang auch Schüssler Weng, immer Pi mal Daumen. Und der Marmorkuchen ist ja so geil, weil du hast einen Teig, aber trotzdem zwei Komponenten.
Mhm.
So sehe ich das. Das ist derselbe Teig, wo man ein bisschen Kakaopulver reinrührt, oder? Mehr ist es noch nicht.
Mehr ist es nicht.
So. Und dann machst du das hier so, du mit einem Schaschlikspieß da irgendwie deine komischen Bahn rein. Stimmt. Und dann ist das Marmor und das ist geil. So, da weiß jeder, steck einen Schaschlikspieß rein, wenn da noch Teig dran haftet, ist er roh. So, also das ist so das Banal. Ja. Nichtsdestotrotz bin ich immer, also meine Kuchen waren immer grauenhaft und dann Geburtstagskuchen. Und ich habe ja früher auf dem Land gewohnt, neben einem Pferdestall und dann haben regelmäßig die Pferde das nachher dann als Leckerli bekommen.
Oh, gut.
Aber er wurde trotzdem immer wieder eingefordert.
Ja, scharf.
Wir hatten ja vorhin ganz kurz Baklava angeschnitten und da ging es auch irgendwie darum, dass sie sehr süß sind. Du hast sie komplett neu interpretiert. Du machst Baklava, also als Dessert, mit dem Ziel, den Zucker so zu dosieren, dass die Süße nicht so dominant ist.
Mhm.
Weil das dir persönlich zu süß ist?
Hundertprozentig. Ja, ich glaube, das ist nicht mehr zeitgemäß. Also ich weiß nicht. Ich finde, das ist ja das Schöne. Wenn man versteht beim Backen oder beim Dessert, bei der Herstellung, was man macht. Und wenn du da auch das eher anschaust, wie, hey, okay, beim Kochen überlege ich mir auch, wie viel Salz ich irgendwo reinmache, dann ist es dasselbe mit Zucker. Und es gibt ja so viele unterschiedliche Zuckerarten und die nimmt man ja auch anders süß wahr. Und das war für mich schon ein Thema, weil immer das Argument kam, oder? Immer wenn du jemandem Baklava anbietest oder du sagst, hey, türkische Desserts, dann ist Baklava aber viel zu süß. Und das war für mich schon so ein Ding, wo ich dachte, hey, weißt du, ich mache jetzt ein Baklava, das nicht süß ist, von dem du lieber ein bisschen mehr möchtest.
Aber ist nicht der große Fehler auch beim Baklava, dass man das pur isst und dass man das eigentlich zum Tee isst?
Ja.
Oder nicht?
Also zum Tee, das ist das eine, du isst es auch temperiert. Am besten, weißt du, ganz leicht warm.
Mhm.
Im Rest bei uns.
Wie so ein Apfelstrudel.
Ja, es ist ganz toll. Und einfach weniger süß. Du musst überlegen, der Sirup, der da reinkommt, der hat irgendwie zwei Teile Zucker, ein Teil Wasser. Oder so ist der klassische Sirup für den Baklava. Mhm. Plus, da kommt einfach noch Zucker rein.
Zucker, Nuss.
Einfach so. Nüsse und Zucker. Und Zucker. Und das ist ja extrem viel. Was ich mache, wir machen einen Frangipan rein, also eine Mandelfüllung, wie so bei einer französischen Füllmasse für so Kuchen und Tarts. Und das natürlich dann schon, die Nüsse sind gemahlen, geröstet, mit Butter aufgeschlagen, ein bisschen Ei, ganz wenig Zucker.
Wie würdest du denn Baklava? Wenn das jetzt deine
schon
Aufgabe
machen.
War schon?
Ja, in Griechenland.
Und weißt du noch wie? Außer fluchend?
Ja, also am Ende des Tages, was das Wesentliche für mich bei der Produktion von Baklava war,
sehr gut.
Ist, dass es eigentlich kurz,
Baklava war first
dass eigentlich der volle Geschmack erst kommt, wenn du es ziehen lässt. Also wenn da so ein bisschen so und dann wieder aufwärmen. Ich habe es halt frisch à la minute gemacht. Und genau so grundsätzlich ist es mir auch viel zu süß. Mir ist es auch nicht gelungen, weil ich es nicht so süß gemacht habe. Und das fand ich dann ganz geil. Jetzt habe ich das aber nicht so deutlich gesagt, weil ich jetzt nicht einer 1000 Jahren alten Osmanen oder wo auch immer Kultur entgegentreten wollte. Und habe ja, das war jetzt nicht ganz so, aber ich fand es ein bisschen geiler als das Original, weil das andere ist wirklich bockensüß. Wobei, ich glaube auch, dass wir wie in vielen Bereichen der Kulinar zu oft unseren Geschmack anpassen an das Schlechte.
An das Schlechte, was vermeintlich traditionell so richtig, ist.
Also
das
soll heißen, ich habe Baklava gegessen, da hätte ich Tonnen von fressen können. Mhm. Und ich habe Baklava gegessen, da sei, das hätte ich sofort in die Tonne treten können, da beiße ich einmal ab und dann sage, ja, ist jetzt auch echt nicht geil.
Also ich muss jetzt, wie ich weiß nicht, wann das kommt. Aber
was, du musst jetzt, dann geh. Ach so, ich dachte auf Toilette.
Hast du Baklava mitgebracht?
Natürlich.
Ach wirklich?
Oh, guck mal, geil.
Stau! Drei Sorten.
So, mach doch mal auf.
Also ich habe so gehofft, vielleicht gibt's ja das Eis. Und dann haben dachte ich, wenn er muss das Eis eigentlich. Hat,
ja, kommt.
Ja, was?
Wir haben dich nicht auf das, du musst bitte wirklich sagen, dass wir dich nicht darauf gebrieft haben, dass du dieses Eis von Tim gerne essen möchtest. Du, das war deine
Nein,
Idee,
ne? Weißt du, ich habe ja mit Eis angefangen.
Ja.
Und niemand in der Schweiz gibt Geld für Eis aus.
Ist das so?
Und in Deutschland, das ist so krass, mitten im November, es ist so kalt,
ja.
Wenn ich Markus seine Familie besuchen gehe, die Leute sitzen draußen mit der Jacke und die essen Portionen ja. von Eis. So was ja. habe ich in meinem Leben noch nicht.
Eis mit
mein
Eis.
Schwiegervater, der isst ja. 5 oder 6 Kugeln Vanilleeis nach dem Abendessen mit Kernöl oder Kaffee im Sommer.
Mit Kernöl?
Was ja, da macht er Kürbiskernöl ah, okay. drauf oder im ja, Sommer einfach den kalten Kaffee drüber. Mm,
ja, jetzt auf einmal volles Innengetränk geworden oder Innendessert.
Was?
Ich habe vergessen, wie es heißt.
Espresso mit Kaffee.
Ja, ja, aber
mit Eis. Das ist natürlich ein bisschen so hier.
Ja, ja, ja. Ja.
Einmal mit Rhabarber.
Das sieht aber jetzt wirklich selbstgemacht aus.
Ja, natürlich. Und hier Apfel. Apfel ist richtig gut, liebe ich.
Das sieht aber natürlich
eigentlich mache ich das ja immer noch in den Ofen im Geschäft, damit es ein bisschen knuspriger wird und warm.
Kannst du auf Tim legen, der ist auch heiß.
Hm. Ja. Aber das würde ich noch niemals Baklava erkennen.
Komm jetzt.
Hm? Nein, weil es so filigran ist, weil es so...
Ja, mit Apfel.
Das hat so wenig damit zu tun.
Und ist es denn süß?
Nein.
Nein?
Ja, siehst du?
Oh, geil.
Danke.
Und das kann man jetzt fertig kaufen?
Also es gibt es bei mir im Restaurant.
Das meine ich.
Ja, klar, sicher.
Auch so in den Boxen so mitnehmen?
Können wir machen.
Oh, das
machen wir für die Gäste. Wir haben schon so Gäste, die fragen und für die machen wir das.
Oh, geil.
Ja. Es ist halt unglaublich viel Arbeit. Ich habe jemanden nur, der den ganzen Tag Baklava macht.
Ja.
Eine Person. Überleg das in der Schweiz.
Ja, aber.
Und das nennst du jetzt nicht süß?
Nee. Das mit Persipan
also,
ist nicht
süß. Wenn das jetzt noch ein bisschen wärmer ist, dann ist es weniger süß.
Mm, ist das lecker. Boah. Mhm.
Ist es wirklich süß?
Persipan Apfel. Oder? Apfel auch.
Boah, ist das lecker. Wow.
Apfel ist.
Und klassisch nein. Pistazie hast du auch?
Habe ich auch. Wenn Saison ist, habe ich.
Aber heute gibt es eine Pistazien-Saison.
Natürlich, es gibt sogar 3 Pistazien-Saisons.
Okay, man ist nicht.
Bald geht's los mit der Frühernte, würde ich sagen. So im Mai.
Holt man
Juni,
aus dem Boden, also Pistazien.
Weißt du, die erste Ernte, die man nimmt für die Baklava, wenn dann, das ist wie Marzipan. Die Pistazie, das ist sowas Gutes. Die Schale ist noch ganz weich und die Pistazie selber ist so grün. Und für den klassischen Baklava, dann nimmt man nicht die getrocknete Pistazie, man nimmt die frische.
Guck mal, das ist jetzt also für mich gerade spannend, weil wir haben Pistazieneis und wir haben mit Absicht wenig Marzipan. Also ne, das wäre so, also wir bewegen uns ganz wenig in dem, ich sag mal so, geliebten Pistazien-Klischee, was ich so wahrgenommen habe, eben sehr marzipanesk, sehr grün, ist für mich oft ein Zeichen von nicht so geil, weil für mich die Pistazie eher salzig ist. Aber wenn du das jetzt so sagst, ganz spannend. Baklava-Eis hatten wir vor.
So
ja.
geil.
Ja, klar, weil in so einem Eis musst du ja auch ein bisschen, so wie Franzbrötchen, so auch mal so eine Idee verarbeiten, dass du auch ein bisschen dem Klischee nachkommen kannst. Weißt du, was ich meine?
Ja.
So, dass du, alles klar, Baklava-Eis, das ist Cookie-Dough, der Cookie-Dough-Gedanke. Und da hatten wir wirklich auch über Baklava nachgedacht, weil es ist einmal nochmal auch wirklich als Eis rustikal, die handreiche, Baklava ist geil, Eis ist geil, bring doch die 2 Kulturen zusammen und lasse aber jedem auch seine Identität, aber in der Gemeinsamkeit. So, und deshalb kein süßes Eis oder so wie. Baklava.
Das ist das Beste. Das mit Karotte?
Mein Papa ist ein Lieblingskuchen, Karottenkuchen.
Das ist nun wirklich nicht süß. Also die sind alle hervorragend
Apfel.
Lecker, ne?
Apfel ist meins.
Tim. Die sind alle hervorragend lecker. Aber das finde ich richtig lecker.
Toll.
Das freut mich. Ja,
ganz,
das
ganz, ganz toll.
Passt ganz gut zusammen.
Ja.
Eis und Baklava, das musst du machen.
Jan und Tim und Aische, Tim und Elif.
Ja.
Aber ihr habt da ja
nicht. Hast du Brüder, die mich verkloppen können?
Nein.
Okay, gut.
Nein, meine Brüder sind ganz sanft. Die sind total süß.
Liebe Grüße gehen raus an Ergün. Ergün war
ist der Bruder?
Ja?
Der Bruder?
Nee, es war ein türkischer Mitschüler, mit dem ich mal Streit hatte. Und dann habe ich Dresche von seinen Brüdern bekommen vor Kochlöffel.
Ja, bei mir war das Ersin.
Ergün ist manchmal Ergün. Jetzt noch zu Gast bei uns im Laden. Also hat sich nicht manifestiert, unsere Abneigung. Das war einfach nur so, wir haben Beef in der Schule miteinander gehabt, haben uns gegenseitig immer so ein bisschen...
Aber kein Schweinebeef hoffentlich.
Ja, witzig. Und dann bin ich irgendwann mal durch die Pinneberger Fußgängerzone und dann haben da
gewartet.
Nervöse kleine Kicker-Jungs auf mich gewartet, türkische Herkunft. Das ist
ein scheiß Gefühl, ne?
Ha?
Das
manche Dinge kannst du nicht verändern, ne? Ja,
genau.
So, dann sagst du, okay, muss jetzt durch.
Dann hast du ja einen angefangen.
Dann habe ich mal schnell Low-Kick in die Fresse bekommen. Nee. Also, lass Ergün in Ruhe. Und dann habe ich ja, okay, nehme ich an, das Angebot. Da war ich aber schon ein bisschen älter.
Euch verbindet Eis seit neuestem.
Ey, dieses türkische Eis. Und das ist türkisch, glaube ich, ne? Also ich weiß, ich benutze ja immer oft türkisch, wenn ich kleine Eis. Das mit fällt mir Solid. So schwer, diese Differenzierung zwischen, was ist es? Ich sag, wenn ich orientalisch sage, kriege ich sofort in die Fresse, ist es nicht, sondern?
Also du könntest den Raum einschließen, ja. Wobei ich nicht weiß, die Türkei, ob es da wirklich dazu gehört, aber man sagt ja auch levantinische Küche.
Die Türkei ist auch levantinisch?
Eben nicht, das aber viele nee. Kategorien, viele sagen, also ich bin oft in Gesprächen, wo sie mir sagen, ja, ihre levantinische Küche.
Wirklich?
Ja.
Ja, guck mal an, das hätte ich jetzt wo ja, Israel etc.
Aber ich bin nicht böse, ja, okay. Das ist alles okay.
Also, osmanische?
Nein, du kannst auch sagen, also ich sage immer türkisch-anatolische Küche, weil... Weißt du, 3% der Türkei ist nicht anatolisch und der Rest schon. Mhm. Deswegen würde ich
wie
sagen,
viel? 3%
ist nicht anatolisch. Okay, also Istanbul ist nicht anatolisch.
Anatolische Küche.
Istanbul ist türkische Küche, würde ich sagen, ja.
Ah, guck mal.
Ah, yeah.
Habt ihr das Eis?
ihr müsst ja. Diese Baklavas.
Schau mal, wir sind alle so süß, wir drei. Also ihr besonders. Und es gibt heute nur Süßes. Marmorkuchen, Baklava und jetzt endlich das Eis.
Ja, hast du nie gegessen?
Es ist, noch nie.
Ja, wie denn?
Wirklich nicht.
Hallo, gibt's das in der Schweiz?
Ja, gibt's jetzt.
Wo?
Bei Rewe oder Coop?
Was mit B?
Mit B?
Spilla.
Ja. Spilla ist Schweiz?
Nein. Spilla ist Italien, glaube ich.
Etwas mit B.
Bei dem anderen springst du aus dem Schlüpper.
Also
bildlich.
Krass.
Wie heißt das? Im übertragenen Sinne so.
Nikos, Coop, Lidl, Aldi, Dena,
was Volk, ist B?
Manor, Globus, Spar.
Ich komme mit irgendjemandem, muss ich mal meinen Partner fragen.
Was ist das?
Franzbrötchen.
Ah, so gut.
Das ist gut, ne?
Du bist das Arsch.
Ja, das ist gut, ne?
Wow, das mit Apfelbaklava. Ja. Oh mein Gott.
Das ist mein Apfel. Es ist so, meine Mutter, da ist es alles. Es ist alles eine Suppe. Eigentlich sind wir alle ein Eintopf.
Ja, fix.
Oh, sehr, sehr, sehr schön.
Mutter, wir sind alle Mutter, Schwester.
Sagt meine Mutter auch immer.
Sag mal, die Gastronomie in der Schweiz. Jetzt bist du ja in letzter Zeit auch viel rum und du bist ja, du wirst ja hier auch gerade annektiert von uns irgendwie. Du bist ja eine von uns.
Mhm.
Ähnlich wie Mozart, der auch einer der berühmtesten Deutschen ist.
Stimmt, stimmt, ja.
Oder Johann Jaffa,
Leute haben, ja.
Der beste deutsche Koch.
Mhm.
Wo man, ja, kann man sagen, deutschsprachig bist du auch. Siehst du gerade in der Qualität oder im Inhalt große Unterschiede zwischen Zürich, was ja sehr global, auch gerade insbesondere in dem ist, was du tust, und dem, was du so auf Reisen im deutschsprachigen Raum, sprich Deutschland, siehst?
Meinst Fortschritt?
Ja, Kulinarik.
Mhm. Ich bin jetzt nicht so oft in Deutschland. Ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt anmaßen soll.
Du bist
also
oft hier?
Ja, so in Hamburg, ja. Ja,
in Deutschland.
Und das soll ich jetzt, okay, hast du gesagt.
Hamburg ist Deutschland.
Ja, immer wenn ich hier bin, dann führt man mich ja immer nur in die Bullerei aus.
Das ist Deutschland.
Das ist die Wirtschaft.
Die Bullerei könnte auch in Zürich stehen.
Schon, ne?
100%.
Ja.
Ja, finde ich schon. Es ist so. Und ich mag auch die Philosophie, wenn ein Restaurant für alle zugänglich ist und da hat's da kann jeder kann sich da ernähren und jeder kann Spaß haben, ob er jetzt irgendwie wirklich in die Tiefe gehen will und Fragen hat und oder ob er einfach nur essen will und Spaß haben.
Aber Philipp Vogel und Co. hast du auch schon kennengelernt.
Die habe ich auch kennengelernt. Ja, alles auch. Ich glaube, Deutschland variiert von den ganzen Städten. Berlin ist so anders als Hamburg, auch vom Vibe her. Genauso wie München komplett anders ist, oder? Und ich weiß, Hamburg war tatsächlich die letzte deutsche Stadt. Also ich war vorher in München, vorher irgendwie in Berlin oder also meine Eltern, wir sind ja auch als Kind an jede türkische Hochzeit gegangen von irgendeinem Verwandten. Also ihr könnt euch vorstellen, wir waren oft an Orten. Aber ich muss schon sagen, Hamburg ist dann schon vergleichbar mit Zürich, auch von der Größe.
Total.
Das ist und vom Wetter auch.
Vom Wetter, vom Vibe irgendwie. Ja, es passt auch so demografisch. Es ist extrem ähnlich, oder? Du hast hier die Spaßmeile hier, alle haben Fun, die Jungen, Spaßmeile, genau, so würde ich das sagen. Und ja, Ich glaube nicht. Ich war zu wenig unterwegs in Hamburg tatsächlich, um das zu sagen. Aber ich habe zum Beispiel heute wunderbar Mittag gegessen. Das hätte jetzt auch in Zürich irgendwo sein warst können.
Du?
In dem schönen Hotel, in dem ich untergebracht bin.
In welchem schönen Hotel bist du denn
untergebracht? Ganz toll.
Hat das eventuell 4 Jahre sein, dieses Hotel? Okay.
Ja.
Wo warst du essen?
Ja, in dem Hotel.
Ja, wo?
Ja.
Im Grill?
Ja.
Oh.
Und es war einfach wie so, weil bei uns ist...
Kosten?
Nein, natürlich nicht. Hallo,
nicht.
I can pay myself.
Ah, ist das nicht toll?
Aber ich schreibe es auch gerne auf, was ich heute Abend bestelle.
Kannst du machen.
Wo bist du denn heute Abend?
Wo bist du heute Abend?
Weiß ich noch nicht.
Bist du ganz alleine?
Mhm. Mhm.
Wirklich?
Und wie gefiel dir der Grill visuell? Der hat sich ja rund erneuert.
Hey, das ist wie so, mir spielt das keine Rolle, das ist Geschmackssache.
Ja, aber man sieht es ja trotzdem.
Ist cool, man kommt rein, man fühlt sich wohl. Ich glaube, am Abend ist das richtig schön mit dieser Bar. Also, und das ist für mich auch so, es gibt diesen krassen Kontrast von hier, ich kann so easy essen, ich weiß nicht so bei euch die Preisspanne, aber wenn ich hier gleich um die Ecke von der Bullerei essen gehen würde, dann könnte ich mich hier ernähren für so 20, 25 Euro oder 30 Euro, oder?
Ja.
So, und dann gehst du irgendwie in die Stadt und dann kannst du auch in so einen Grill reinlaufen und dann kannst du auch fancy und fun haben. Und ich glaube, eben ist extrem viel abgedeckt.
Ja.
Und das gefällt mir. Also es ist klein, fein, qualitativ hochwertig und für jeden mit etwas mit dabei.
Ja.
Könnte ich auch hier leben in Hamburg.
Definitiv.
Ja, definitiv.
Also ihr beiden würdet, also du natürlich auch, Markus aber auch, ihr werdet hier so welcome in der Stadt, also ihr würdet hier so schnell ein zweites Zuhause finden, allein in der Branche. Also sprich so, ihr werdet hier nie allein sein, weil es begeistert ihr viel zu viele Menschen mit dem, was ihr tut. Aber ich glaube auch, Hamburg ist auch eine gute Stadt.
Mhm.
Es ist eine gute Stadt. Hat ein paar Marken, aber ansonsten ist es wirklich eine ganz
tolle Stadt. Aber es passiert auch viel, oder?
Ja, ich denke manchmal denke ich so, in der Spitze der Qualität könnten wir mal ein bisschen nachbessern. Also so
kulinarisch,
Nenad,
oder?
Ja, also so Nenad irgendwie so also der diese ich sag mal auf dem Level unterm Stern kocht und trotzdem sehr spitz ist. Mhm. Ne? Da haben wir so 1-2 Objekte inzwischen. Aber oft ist momentan, den Strich mag ich nicht so gerne, den haben wir auch manchmal bei uns auf der Karte, ist dieser Mayonnaisenstrich, den sie überall drauf machen.
Mhm.
So,
ja,
finde ich das auch. Ist so ein,
machen
so ein,
die aber bei uns auch.
Ja,
aber nur machen sie es nicht auf den Teller, sondern auf das kleine Blech.
Ah.
Und dann setzen sie es um und dann sieht es eleganter aus.
Ah, okay.
Und unten ist noch ein gebrandetes Papier.
Okay.
Ja.
Aber du weißt,
Welcome,
was ich meine. So dieses
ja.
Ach, das ist so, wo ich sage, Mensch, warum macht ihr das
denn?
Gib mir das doch einmal ein bisschen ohne. Stell die Mayo dahin und dann esse ich die. Aber mach doch nicht mal alles
drauf.
Das ist so manchmal so ein Munchie-Punch-Geschmack.
Ja, aber ich glaube, hier passiert viel.
Und wieder in der Ecke. Mhm. Gut, Jahreszeitengrill ist, wenn du mal opulent, dekadent in einer, ich sag mal, Orient-Express-ähnlichen Atmosphäre essen möchtest, mit also wirklich Grand Hotel, geht in den Grill.
Ja.
Noch besser, lasst euch einladen, muss man aber sagen. Hat ein gewisses Volumen preislich, aber es ist eine Reise.
Ja, das Dings, wie heißt bei euch das Dolder?
Ist auch nicht.
Lack. Ist auch wahrscheinlich auch nicht günstiger.
Nein, da bin ich nicht.
Nee.
Also nicht so oft.
Aber es ist auch schön.
Ich bin nicht so oft in Zürich weg. Mein allerliebst, also so für mich, wo ich am liebsten gehe, und es ist so langweilig, aber.
Kronhalle.
Ja.
Oh, ich liebe das.
Es ist wirklich,
ich liebe
dieses Lokal. Vor allem, ich liebe es, Mittagessen zu gehen.
Ja, ich habe schon mehrfach versucht, Bilder mitgehen zu lassen. Ist mir nicht gelungen.
Nein, mir auch nicht.
Ich war eine
nicht.
Sehr gute Pizza in Zürich essen.
Ah.
Da ist auch so eine künstliche Surfanlage in der Ecke. Ja. Irgend so ein bisschen wie die Schanze ist das. Ist diese Ecke ein verhältnismäßig schönes Restaurant, hat nur runde Tische mit gestärkten Tischdecken. Ich komme jetzt leider nicht auf den Namen.
Pizza mit gestärkten Tischdecken.
Ja.
Sebastian, ich will dir das Herz nicht brechen, aber ich esse wirklich nicht so oft Pizza.
Ja, ist egal.
Ist nicht so meins.
Aber
so viel Teig.
Weil, dann kommen wir lieber auf das andere Thema, weil Tim gerade.
Ja.
Das ist so
was?
Gut, das Eis.
Gut, ne?
Ich esse sonst nie das ganze Eis.
Tim, weil du gerade was von Kulinarik und dass in Hamburg was passiert oder eben nichts passiert. Da können wir mal ganz kurz einen ganz kleinen Schweif machen. Es sind ja die 9 Michelin-Sterne vergeben worden und Hamburg hat 3 neue Sternrestaurants. Und ich möchte dich jetzt was fragen, auch auf die Gefahr hin, dass du mich aus diesem Podcast verbannst. Also das
ist das ein Angebot.
Ja, pass auf.
Ist das wirklich ein Angebot?
Ist ein Angebot.
Du packst das jetzt auf den Tisch.
Ja, das Petit Amour, in Hamburg-Ottensen. Du bist nicht schlecht reagiert. Das Petit Amour in Ottensen hat wieder einen Stern bekommen, nachdem es einen neuen Besitzer hat. Dann hat wahrscheinlich überfällig das Restaurant im Hotel Atlantik einen Stern bekommen. Also überfällig im Sinne von, dass ein Hotel wie dieses ein Sternrestaurant beherbergt. Ich glaube, es heißt...
Was mich richtig freut.
Heißt doch Atlantik Restaurant, ne?
Ja, was mich richtig freut, weil ich finde, genauso wie das Jahreszeiten, ist das Atlantik eine Adresse, die seit vielen, vielen Jahren versuchen, wieder aus dieser Versenkung und das ist jetzt ein bisschen Verstaubtheit rauszukommen. Und die haben da viel probiert, viel ausgemacht und die haben da jetzt über so viele Jahre eine Arbeit an den Tag gelegt und oft hat es nicht funktioniert. Muss man ja auch gar nicht drüber reden, warum oder so. Es freut mich richtig für dieses wunderschöne Hotel Atlantik mit dieser wunderschönen Lage, mit dieser tollen Geschichte, dass es eigentlich nach einer jetzt inzwischen jahrelang fast nicht Sichtbarkeit. Ich übertreibe ein bisschen. Muss man nicht so, dass das jetzt auch was für die Außenwelt in der Wahrnehmung bekommen hat. Ja, also die Gratulation aus vollem Herzen.
Jedes der ganz toll. Top Grand Hotels in Hamburg hat ein Sternrestaurant. Ja. Und jetzt kommt der Grund, von dem ich sage, wenn Lisbeth. Du mich jetzt raus... Ich habe noch nie was davon gehört.
Ja.
Was ist das?
The Lisbeth. Das ist das dritte Restaurant, was mit einem Stern ausgezeichnet wurde in der Hamburger Altstadt.
Ich kenne es nicht. Ich war noch nie da.
Gut.
Also ich habe drei Sterne oder einen Stern?
Einen Stern. Hamburg hat drei Sterne.
Lisbeth,
The Lisbeth.
Karte, anständig. Also so, wo ich sage, ja. Also jetzt nicht. Wie soll ich sagen?
Extravagant?
Also, nein, genau, nicht extravagant, nicht nervig. Also nervig so oft irgendwie mit eingelegten und selbstfermentierten und so, wo ich sage, das Handwerk, wenn das so viel auf der Karte kommt, dann bin ich immer so ein bisschen eher angestrengt und denke so, nee, das ist eine sehr verständliche, nachvollziehbare Karte. Sie wirkt sehr norddeutsch, muss ich wirklich sagen. Und soweit ich weiß, hat der Küchenchef, egal wo er bislang gearbeitet hat, einen Stern gekocht.
Ah ja.
Also das ist jetzt vielleicht für den Kleinen. Und also es ist halt auch eben Innenstadt, Deichstraße, glaube ich.
Genau.
So, da bin ich jetzt auch nicht so oft.
Ja, das wäre also das Hamburger Altstadt, heißt es, glaube ich, sogar.
Aber auch Gratulation. Also ganz, ganz dubiose Mischung inzwischen in Hamburg, was die Sterne angeht. Mhm. Zwei Sterne ist klar.
Irgendwie. Haben alle behalten?
Zwei Sterne ist klar, drei Sterne ist auch klar. Aber so diese Sterne-Gastronomie in Hamburg ist inzwischen sehr, sehr abwechslungsreich geworden. Also wir haben da das Hebel. Ich weiß nicht, ob du ihn schon kennengelernt hast. Das ist wirklich eine kleine Wichsbude. Also im Sinne der Ausstattung etc. Ja. Das ist wirklich zwei Induktionsplatten, Aufsatzherde. 4 Quadratmeter Fläche mit gar nichts irgendwie so, mit auch ein ganz bester Service, geile Leute, aber du bist eben halt auch 1,50 Meter neben dem Koch.
So, das wenn du am Katzentisch sitzt, einen halben Meter.
Einen halben Meter.
Katzentisch.
Unfassbar, was man auf, also ganz toll, was man auf so begrenzten Raum wirklich schaffen kann und wenn man eben mit Herzblut an einer Sache arbeitet. Bis zum, ich weiß nicht, Petit d'Amour ist, glaube ich, etwas klassischer.
Ja. Also vom Auftritt her allein schon, ne? Aber der war ja auch weg, der Stern, neue Besitzer.
Ja, genau, weil die zugemacht haben, ja.
Genau, und neuen direkten Stern wieder geholt.
Ja, wirkt sympathisch, der Junge. Ich habe mir den mal gegoogelt, also mal angeguckt irgendwie so, weil ich auch den mit dem Namen nicht so viel anfangen konnte. Wirkt sehr sympathisch und bin gespannt. Aber es ist nicht so, ich kann halt nicht, also ich gehe jetzt auch nicht regelmäßig immer nur, um die Leute zu testen, sondern manchmal ist es so der Moment, dann, wenn ich essen gehe, ist es so ein bisschen, ich habe jetzt mal Lust, essen zu gehen und dann habe ich sehr oft auch Lust, Vertrautheit. Bekannte, Freunde zu besuchen, die ich viel zu selten sehe, also befreundete Gastronomen.
Ach, apropos, das
dann. Also, und wenn ich jetzt, und ich bin ja auch so einer, wenn ich erstmal einen Liebling habe, dann habe ich auch erstmal einen Liebling für viele, viele Jahre. Gestern an dem Abend ist mir aufgefallen, dass ich einen Liebling ein bisschen hab liegen lassen, nämlich das Restaurant Nil.
Was für eine tolle, ich kannte die nicht, was eine tolle Chefin.
Toll, Elisabeth, also großartig, ja. Und da habe ich auch gedacht, krass, ich war lange nicht mehr da, obwohl dieser Laden so wichtig ist für die Stadt und so haben wir gestern im Gespräch gesehen. Die können wir auch mal einladen. Ich glaube, die redet nicht so viel.
Na, dann aber kannst du ja machen.
Hat sie das gemacht, ganz toll an. Aber wirklich Glückwunsch geht raus, wie immer, an alle. Und das meine ich jetzt absolut ohne jegliche Form des Sarkasmus.
Viele junge Köche, ich habe die da ja gesehen bei der Verleihung, die das erste Mal einen Stern eingeheimst haben. Ganz viele, ganz, ganz, ganz junge Köche. Ich glaube, zwei Köchinnen waren dabei.
Was liegt daran, dass du immer älter wirst und dadurch die Köche immer jünger wird?
Das kann natürlich auch sein.
Aber es ist nur die Distanz, die sich vergrößert.
Ja, kann sein. Ja, Funk geht raus an Melzer. Ja. Okay, also, gut.
Und dieses Eis.
Eine Frage?
Ja, so hau raus.
Eine der spannendsten Fragen, die mir gestern von dem Moderator gestellt worden ist, der nicht Sebastian Merget hieß.
Aber der hat es gut gemacht.
Der hat es sehr gut gemacht.
Der hat es sehr gut gemacht.
Bisschen viel auf der Bodenständigkeit rumgeritten, aber das war einfach nur eine Perspektivfrage. Aber ich fand es wirklich eine spannende Geschichte. Ein junger Gastronom, und du bist jetzt nun wirklich jung.
Zuckerjung.
Und ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht ganz für den Schweizer Markt reden, aber grundsätzlich, glaubst du, dass es für einen Gastronom heutzutage ausreichend ist, nur eine Gastronomie zu betreiben? Oder musst du früher oder später in die Vervielfältigung gehen oder in die mehrere Standbeine? Reicht ein Restaurant aus?
In welchem Kontext? Finanziell? Monetär?
Ja, in dem.
Hundertprozentig. Reicht 100%. Aus?
Reicht eins aus?
Ja. Also ich denke, es kommt darauf an, was für eins. Also ein Imbiss ist ja auch ein Restaurant.
Ja.
Aber ich denke, wenn du von einem Restaurant sprichst, ich sage jetzt mal 45 Plätze, egal wo, in der Schweiz jetzt vielleicht 4 bis 6 Mitarbeiter, kommt auch ein bisschen auf die Infrastruktur drauf an, Architektur vom Gebäude, hundertprozentig.
Und warum machst du ein zweites?
Warum meinst du mich?
Ja.
Ich habe ja nur zwei.
Ja, ein zweites. Wenn du eins reicht, warum machst du noch ein zweites?
Eine sehr gute Frage.
Dankeschön, ich weiß. Ja, ich stelle sehr gute Fragen. Das ist eine sehr gute
Frage. Ja, tatsächlich habe ich mich... ja, ja. Ja, ich muss sagen, jetzt kommt's.
Ich kriege den Hals nicht voll.
Nein, du willst einfach genau wissen, was läuft. Ja. Ist auch gut. Hey, das ist eine unglaublich gute Frage und soll ich dir mal was sagen?
Kommt ja leider nicht von mir.
Ja, dass als ich dich kennengelernt habe, ja, ist ja noch nicht so lange her, weil ich ja so extrem jung bin, habe ich mir nach unserer Begegnung dieselbe Frage gestellt. Logisch machst du ganz viel, aber trotzdem, du hast tatsächlich nur ein Restaurant. Ist das so? Hm? Korrekt?
Korrekt.
Super, du hast mich inspiriert. Ich habe bald auch nur noch ein Restaurant. Okay. Ja, also ich habe meins und Markus hat sein Rosi, wir betreiben das ja zusammen, aber es war für mich so eine Grundsatzentscheidung. Ich bin natürlich in so einem Umfeld, ich sage jetzt auch in einer Stadt, wo jeder vervielfältigt. Die ganze Zeit, also the more the merrier ist so das Konzept. Es hat tatsächlich auch wenige, die ich kenne, die bei einem bleiben. Auch wenige Frauen, die bei einem bleiben. Und ich habe mich das auch gefragt, hey, halt mal Elif, warum mehr? Also für was braucht es? Ja, vielleicht kann man besser leben, könnte sein, aber muss nicht sein. Und was bedeutet besser leben und was brauchst du für dich zum Leben und was macht mich glücklich? Und ich muss dir sagen, ich bin lieber, ich habe lieber ein volles Restaurant, das jeden Tag voll ist und das von gesunden Menschen betrieben wird, als 10 Restaurants, die alle halb voll sind und alle kurz vor dem Absprung.
Also ich bin ja immer hin und her gerissen. Ja. Ich habe derzeit nur ein Restaurant.
Da habe ich gestern gestutzt. Du hast nur noch ein Restaurant.
Ja.
Also auch bei Wolfsburg auch nicht mehr.
Ja gut, das ist eine Consulting, da habe ich kein Restaurant.
Okay, also du hast tatsächlich...
Ja. Okay. Also ich habe ein Restaurant, die Bollerei, und das ist für hier und jetzt auch gut. Warum? Weil ich die Bollerei auf die nächste Dekade vorbereite und da braucht man vollen Fokus, strategisch, inhaltliche Ideengebung, nicht Ausübung. Dafür braucht mich die Bollerei schon lange nicht mehr. Da habe ich sehr viel fähigere Leute als mich selber. Aber im Vision, wo Cuvades Bollerei, in welche Richtung steuern wir das Schiff, wenn da ein Eisberg kommt, etc. Es ist einfach eine überbordende Kreativität in meinem Kopf. So, ich bin zu kreativ und wenn bei mir anfängt, was in ruhige Bahn zu laufen, dann habe ich tolle Ideen. Und dann sage ich, warum soll ich sie nicht mal ausprobieren? So, aber es hat immer nur die Idee. Es hat keinen, und ich weiß, dass Leute das nicht glauben, aber es ist einfach so, ich mache nicht erst, oh, womit kann ich Geld verdienen, sondern ich sage, ich habe eine geile Idee. Und dann arbeite ich so lange an der Idee und denke ich so, das kann man ruhig mal probieren. Und dann kommt der Gedanke und kann man damit auch Geld verdienen. Na, also, und das meine ich eben damit, ich würde heutzutage vielen jungen Gastronomen raten, zweite, dritte Standbeine aufzubauen. Weil wir haben in der Corona-Krise gesehen, wie schnell Existenzen eben auch pulverisiert werden können, wenn bestimmte Mechanismen sagen, Halbwertzeiten von Gastronomien ist immer eine riesen Herausforderung. Schafft man überhaupt das 5. Jahr zu überleben? Investitionen, die neu zu tätigen sind, veränderte Bedingungen, höhere Mitarbeiterlöhne und. Das heißt, wir sind total in der Metamorphose gerade und keiner weiß ganz genau, wo kommen wir mal wieder in die ruhige Ebene. Deshalb fand ich das ganz spannend. Ich hatte nichts mitbekommen, dass du so einen Gül Express gemacht hast, was auch immer das ist, ein Lieferservice?
Nein, das ist einfach eine kleine abgespeckte Version vom Gül. Ja, gleich beim Hauptbahnhof Zürich, wo Backwaren anbietet, natürlich, oder?
Ja.
Das, was schnell geht, was unkompliziert ist, nährend ist, frisch.
Super, also das finde ich zum Beispiel total intelligent und smart, außer es frisst deine Lebenszeit oder deinen Lebensraum. Dann muss man ganz klar sich eine Wertigkeit sagen, ist es das wert, ja oder nein? Grundsätzlich glaube ich immer so, ach Kiddings, wenn ihr, bereitet euch mal drauf vor, aber also sucht Möglichkeiten innerhalb der Gastronomie, der Bollerei, also meiner Bollerei, mehrere Standbeine. Jetzt ist die Bollerei mehrere Standbeine. Wir haben ein bisschen Event, wir haben das Deli und wir haben das Hauptrestaurant, wir haben eine Terrasse, wir haben den Tourismus, den Fernsehtourismus, wir haben die lokalen Leute, wir haben Fisch und also wir haben, selbst in diesem Objekt, wir sind gar nicht so eng. Wenn ich manchmal sehe, dass jetzt gibt's gerade ein tolles Restaurant, ich war leider noch nicht da, aber ich höre ausschließlich Gutes in Hamburg, Chor. Chor heißt das, ne?
Ja,
Chor. Da hab ich nur gedacht so, und dann wird immer gesagt, ah, die haben tolles Sechsgang-Menü. Und dann hab ich erst so, ah, nicht schon wieder nur so ein Menüladen, Kiddings. Das kann echt eng werden. Ihr werdet eine Zeit lang einen Bereich finden, aber irgendwann ist der Markt abgefrühstückt. Aber die haben auch à la carte. Und das ist schon ein zweites Standbein. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß genau, was du meinst. Und ich glaube, das ist auch
flexibel in der Herangehensweise.
Also ich bin mega flexibel. Ja. Das heißt nicht, aber für mich ist wie so, ich glaube, in den letzten Jahren habe ich zum Beispiel auch oft Menschen kennengelernt, die kennst du auch, oder? Das sind alles Kinder in Köche, in dritter Generation. Teilweise gehört den Eltern oder ihnen jetzt halt auch schon das Gebäude, die Substanz.
Oh, das wäre schön.
Das wäre schön und das haben wir nicht, oder? Und irgendwann wurde mir das dann schon auch klar, oder? Ja. Und dann planst du einfach anders. Ich bin mega flexibel. Du kennst wirklich, ich glaube, das kann ich von mir behaupten. Ich bin auch so aufgewachsen. Ich musste flexibel sein. Ich durfte und ich bin extrem dankbar über diese Gabe und Eigenschaft, dass ich es eigentlich auch liebe. Ich liebe, wenn was Unvorhergesehenes passiert. Ich kann gut damit umgehen. Ich freue mich daran. Ist für mich eine tolle Herausforderung. Und ich denke, in dem Format, ich habe jetzt mit Vertrag für mein Restaurant und ich habe meinen Papa, der wird irgendwann nicht mehr so fit sein und deswegen sage ich, hey, solange das geht, machen wir, solange alle dabei sind, mache ich das, was geht. Also wir machen auch Events, wir machen auch Brunch, wir machen auch Dinner, Feiern, also oder wir haben all die Möglichkeiten, dann haben wir noch das Rosi, das bietet noch ein anderes Programm und das ist schon so viel und ich bin auch gerne unterwegs für Events, also da passiert so viel und das kommt so zusammen, dass ich gut davon leben darf, sage ich, oder? Und wenn jetzt eine Krise kommen würde, ich hoffe nicht, wäre es auch okay.
Aber trotzdem sich beweglich zu zeigen und sagen, das ist das, was wir bei Corona, es ist so ein bisschen eine Leidenschaft, die leider so ein bisschen jetzt dümpelt. Ich fand, eine der spannendsten Zeiten war ja die Beweglichkeit unserer Gastronomie überall, ne, zu Corona-Zeiten. Wie, also, und dann nochmal Chapeau. Was für eine geile Branche das ist, in der wir arbeiten. Wir dürfen nicht öffnen, wir dürfen nicht kochen. Trotzdem haben wir uns alle bereit erklärt, uns selber aus der Patsche zu helfen, lange bevor es irgendwann mal sowas wie einen Schirm gab, einen Rettungsschirm. Und da wurde in Kisten verpackt und da wurde eingeweckt und dann wurden Lieferservice gegründet und da wurde aus dem Fenster raus verkauft und da war, und die Kulinarik, die da war, ne? Boah, die war spannend. Die war eckig, die war kantig, die war emotional, die hatte eine Energie. Also es war fast wie so ein, ich weiß nicht, im Cartoon würde ich mir vorstellen, dass man so ein Energy-Bonbon irgendwo einsammelt, den schluckt und dann hat man so 50 plus Kraftpunkte. Das war so inspirierend in ganz vielen, vielen, vielen Bereichen. Und jetzt sind wir so ein bisschen wieder in der Zeit angekommen. Jetzt haben wir wieder unsere sicheren Bahnen, in denen wir uns bewegen können. Tische, Stühle, Service, Pro-Kopf-Umsatz etc. Und machen alles so ein bisschen wieder braver und gefälliger. Deshalb freue ich mich an solchen Sachen wie, was ich gesehen habe über das Chor, Ying Ying nach wie vor, Batu, XO, ja auch auf eine zauberhafte Art und Weise. Ne?
So, Izakaya.
Mega cool.
Wolf meets, Wolf is not a pet. Wolf is not a pet.
Ganz
und dann kommen wir noch zu einem letzten Restaurant-Test und Tipp. Ich war in Schleswig-Holstein unterwegs, also Mecklenburg und Schleswig-Holstein und habe ein Landglashof ist der falsche Begriff, eine so eine Fischräucherei. Wir wollten unbedingt Spargel essen und haben Spargel, also eigentlich ein bisschen zu früh für die Saison, aber trotzdem hatten wir diesen diesen Jibber. Und dann sind wir von so Haus zu Haus gefahren und haben wir es endlich gefunden, das Restaurant Marine.
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 Grüße gehen raus.
eigene Fischräucherei, besten Räucheral. Liebe Jungs, Fischereihafen Restaurant, ich habe das erste Mal ein wirklich wertiges Konkurrenzprodukt entdeckt. Unfassbare Qualität. Mhm. Besten Salzkartoffeln, die ich seit bestimmt 20 Jahren im Restaurant gegessen habe, die mich wirklich an meine Familie erinnert haben. Ich habe 25 Kilo gekauft, ungeschält aus der Küche. Da habe ich gefragt, ob sie mir einen Sack von ihren Kartoffeln verkaufen würden. Ich weiß nicht mehr, wie die Marke so heißt, geil. Aber richtig.
Was
richtig
kosten so ein Sack 25 Kilo aus der unbekannten...
Weiß nicht, hatte ich also nachher Sammelrichtung mit Essen und allem drum und dran. Sehr bekannt für Hechtklößchen. Und ich sag ganz ehrlich, Hechtklößchen krieg ich, also da lasse ich den Schlüpper nicht für fallen. Ne? Das ist immer so, boah, das ist aber schwer als 80er. Bisschen Kartoffelstampf, Hechtklößchen, Dillsoße darüber. Und also hat dein Eiersalat hat Konkurrenz bekommen. Ich war
toll.
So, deshalb,
wo ist das? Ich will auch die Adresse.
Großherrchen ist ungefähr 40 Minuten von Hamburg entfernt. Ein bisschen traditionell, ein bisschen klassisch irgendwie, ne? Aber wirklich ganz großes Kino. Also hat mir auch wieder gezeigt, und das ist so eine Inspirationsquelle, dass ich auch im Alter immer noch meinen Platz finden werde. Mhm. Ich muss nicht mehr immer neu und innovativ sein, sondern ich gehöre jetzt zu der Gruppierung an, die, glaube ich, eben die Mutter-Tochter-Suppe, das Hühnerfrikassee mit gutem Gewissen, ohne Pseudokreativität servieren darf, weil damit werde ich meinen kulinarischen Restabend dann auch zelebrieren können. Weil mir ist manchmal wird es mir anstrengend, immer wieder neue Trends zu entdecken, in Anführungszeichen, darüber auch reden zu müssen und Ahnung zu haben. Ich sag so, habe ich von gehört, muss ganz gut sein, Respekt, muss ich selber keine Meinung haben, weißt du?
Ja, bin ich ja auch.
Toll!
Hier, letzte Frage.
Hast du gerade gegoogelt?
Nee, ich habe was gesucht. Ich versuch's mal als vorletzte Sache zu beschreiben. Ich komme leider nicht drauf. Vielleicht weiß einer unserer Zuhörenden, wen ich meine. Ja. Es gibt ein Mädchen auf Instagram, eine junge Frau.
Mädchen?
Ja.
Ein Mädchen.
Ein Girl, ein Mädel, eine Frau, whatever.
Ein Girl.
Die kocht aus
eine Puppe.
Die kocht aus 60er,
eine Prinzessin, eine Maus.
Die kocht eine aus Schnitte. 60er, 70er Jahre Kochbüchern, deutschen 60er, 70er Jahre Kochbüchern, kocht die detailgetreu nach.
Ja.
Geil.
Und sie macht daraus den Instagram Reels und es ist wirklich der absolute Knaller. Und ich hätte es euch so gerne gezeigt, wo denn so diese Klassiker aus Partykellern und
ja,
so.
Ja, ich weiß, ein wie ein Apfel.
Ja, genau.
Ja, aber ich einmal, aber das ist so, aber das ist richtiges Scheißessen.
Aber es ist irre nachgemacht. Hier, wir haben eine E-Mail bekommen, die heute gut passt, weil ich ja zwei sehr gute Bäcker hier habe und eine Bäckerin.
Das ist eine E-Mail?
Ja, hi. Erstmal großes Lob.
Ein anderes Schriftprogramm als
ich? Nein, ich habe ein Screenshot gemacht.
Toll.
Und den habe ich mir selbst geschickt. Erstmal großes Lob an das Fiete-Thema. Ihr seid super, das stimmt. Ich habe eine Frage, die ich mir schon lange stelle. Vielleicht könnt ihr mir helfen. In Kuchenrezepten...
Das ist so geil. Oh, die ich mir schon lange... Das würde ich gerne wissen. Wie lange stellst du denn diese Frage? Weil wir haben seit 20 Jahren Internet.
Und da ich weiß, dass Tim sich jetzt höchstwahrscheinlich wieder fragt, wie dumm ist denn dieser Typ, der sich schon lange eine Frage stellt, lieber Tim, für dich? Seit 5,5 Jahren stelle ich mir die folgende Frage. Okay. In Kuchenrezepten, zum Beispiel Käsekuchen, wird oft Magerquark als Zutat verwendet.
Ja.
Meiner Ansicht nach ist doch aber Fett Geschmacksträger. Ja. Wäre es da nicht besser, zum Beispiel 40-prozentigen Sahnequark oder ähnliches zu verwenden? Das Ziel ist ja eine möglichst cremige Creme.
Mhm. Ja.
Oh, und was ist jetzt
die Frage?
Wäre es nicht logischer und besser, zum Beispiel 40-prozentigen Sahnequark oder ähnliches zu verwenden, also anstatt nur Magerquark?
Mhm. Gut, ich bin keine Backkoryphäe, aber ich trage dieselbe Frage, trage ich sehr oft mit mir rum. Ich gehe auf 20%, weil dann treffe ich mich in der Mitte. Also mit meiner Theorie, nämlich auch, dass fetter Quark viel geiler ist.
Mhm.
Allerdings könnte das ja auch was damit zu tun haben, dass wenn du, ob du nun Magerquark, 20%igen oder 40%igen Quark für ein Produkt nimmst und dir davon nachher 1,5 Kilo reinschaufelst, dass das vielleicht auch Nutri-Score-technisch ist, habe ich heute gelernt.
Das Lieblingswort.
Nein, das ist vielleicht einfach zu viele Kalorien, ohne dass der Effekt sehr viel größer wird.
Ja. Okay.
Das könnte ich mir vorstellen. Ja. Wie findet ihr das?
Ich finde es sehr schlecht.
So? Punkt oder nicht? Falsch?
Also Tim fragt jetzt gerade nicht in der königlichen Anredeform unseren Gast, ja, sondern das Team hinter der Scheibe.
Ansonsten, ich würde in der Nachbearbeitung, empfehle ich dir jetzt, dass du dann nochmal googelst, warum eigentlich 40%igen Fett statt Magerquark oder so.
Wir bleiben authentisch. Wir bleiben authentisch.
Okay, dann nicht. Das wäre meine Antwort. Was ist deine Antwort?
Also, So eine Quarktorte, da kommt ja auch noch Ei mit rein, oder?
Auf jeden Fall.
Und Butter okay. und Sahne.
Es sei denn, es ist eine vegane okay. Quarktorte.
So, irgendwann ist zu viel Fett. Es braucht immer ein bisschen Wasser für Bindung. Das heißt, es kommt darauf an, wie viel Prozent. Jetzt, ich will nicht zu nerdy werden,
nein, aber bitte.
Wie viel glaub, Prozent, das ist
er hat gefragt.
Wie viel Prozent
ich glaube, die Antwort ist schlauer, ich meine.
Hat die Gesamtmischung. Und deswegen glaube ich, ja, vielleicht könnte man ein bisschen halb-halb machen, aber du kannst dann nicht auch noch Sahne und alles dazu kippen.
Doch, kannst also, du, habe ich gemacht.
Geht. Hast du gemacht. Mager, also Rahmquark, Sahne.
Butter
und Ei. Vier Eier, aber es ist viel Eier. Und da kommt es auch darauf an, wie viel du vom Rest genommen hast.
750.
Hallo,
von was?
Hallo, Cholesterin.
Naja, von, also...
47 also, Rahmquark.
Frischkäse?
Ja.
Aber das viel in Philadelphia steht nicht für viel, ne?
Was?
Das viel in Philadelphia steht nicht für viel.
Frischkäse. Ja. 500, aber ich glaube, es hat mit dem was zu tun.
Ich habe 500 Gramm Frischkäse, 250 Gramm Quark, 20% Fett. Ich habe 4 Eier, Zucker,
Schüssel
Lavendel, 2 Tüten Puddingpulver.
Ja, gut.
Und flüssige Butter natürlich, weil ich keine Sahne hatte.
Flüssige Butter?
Ja, also Buttersahne, Buttermilch.
Okay, aber nicht gekocht, aber nicht, okay.
Doch.
Ich glaube, die Sahnetorte, die verzeiht, oder heißt die so in Deutschland?
Die Buttersahne. Ja, also.
Verzeiht schon viel, aber irgendwann ist zu viel.
Er hat jetzt den Eiersalat.
Philipp, hast du noch eine Frage an deutschen Erfolgsgastronomen und nahezu weltbekannten Fernsehstar-Koch?
Ob ich eine Frage an euch beide habe?
Nee, nur an Tim.
Aha.
Ich bin nur das regelnde Kollektiv. Sollte es mal wie bei einer schlechten Soße ins Stocken kommen?
Ich habe so viele Fragen immer an dich, aber irgendwie. Okay, gut.
Wer sich freut.
Ja, soll ich jetzt frage ich mal.
Nein, ich bin, gib mir noch du 2 Jahre, dann habe ich eine 55, dann bin ich ein Icon. Weil ich komme langsam in den Silberrückenbereich. Ich gehöre die ältere Generation, zu der man kein Konkurrenzverhalten hat, sondern wo man in manchen Momenten sich einen Ratschlag gibt.
Ja, stimmt. Ja.
Ratschlag, ja.
Aber ich übrigens, das frage ganz ich kurz, bevor Elif die letzten Fragen aller Fragen hätte stellt, Tim. Ich habe gerade auf Instagram gesehen, finde ich sehr lustig, da hat jemand bei dir in der Bullerei gepostet,
wie
er einen Tisch beim Hänsler bestellt hat, aus deinem Laden. Das finde ich sehr lustig.
Finde ich sehr gut, ja.
Also Elif, Hast du noch eine Frage an den Fernsehstar-Koch Tim Mälzer? Oder an den Eishersteller Fernseh Tim Mälzer? Oder an den Geheimzutatengründer Tim Mälzer? An den Kochbuchautor?
Podcaster?
Gastronom, Koch?
So viel Fragen.
Multi. Mensch, Bruder.
Multi.
Ja.
Freund.
Ja. Deutsche Bruder. Meine Mutter sagt immer, wo gehst du? Sag ich, deutsche Bruder in Deutschland. Auch halbe Türke. Mama. Frage an Tim. Gute Frage. Nimmst du das Baklava für dein Baklava-Eis von mir oder woher nimmst du das dann her? Nein, das ist kein
Problem. Würde ich sogar in der Tat tun. Wir machen nur gerade kein Baklava-Eis, aber die Eisfrage wurde unterbrochen.
Ja.
Weil das kann ich dir nur empfehlen, aber ich könnte mir sehr gut eine Collab, also eine Kooperation innerhalb unseres Brands, weil wir machen jetzt zwei, also eine kommt, ich weiß nicht, ob wir das schon sagen dürfen, ich glaube nicht, wo jemand in einem Produkt herausragend ist, so dass ich mir gar keine Mühe geben muss, dieses Produkt selber herzustellen, um es dann in mein Eis reinzutun, in unser Eis reinzutun.
Toll.
Und ich bin in Köln in der Grillstraße gewesen. Wie heißt die?
Grillstraße?
Ja, die so in Köln, wo ein Grillrestaurant.
Ach so, wo die Fernsehstudios sind.
Ja.
Bei Ikea.
Ehrenfeld.
Ja, ist es Köln-Ehrenfeld? Ja. Okay. Da war ich in einem türkischen Restaurant und da gab es Eis.
Ah ja.
Und dieses türkische Eis war so geil, das hatte mich fast so an gefrorenen Honig erinnert, weil das so geil zähig war und das hatte stretchy. Auch eine, wie heißt das nochmal?
Du meinst das Salep Ice Cream.
Heißt das Salep?
Ja, also eigentlich heißt das Maraschtondermasse,
ja,
weil das kommt aus dieser Region.
Ja.
Das ist so, das ist eigentlich, ja, die nächste Stadt nach Antep, nach Gaziantep, die heißt Marasch, da kommt mein Papa her. Ja, und das ist wirklich, die Region ist bekannt für dieses Eis, eigentlich auf der Basis von Ziegenmilch. Und was es da drin hat, das ist die Wurzel von dieser Orchidee, von diesem, dort, das ist die Salebwurzel. Und die macht, dass das Eis so stretchy wird. Das heißt, ich kann mich noch daran erinnern, wo ich das zum ersten Mal hatte. Du kannst das Eis bis zu wirklich 2 Meter stretchen. Und da machen die doch immer auch diese Spiele, oder? Ach, mit den Touris. Ist das. Das ist das. Und das Original von dem, das wird so ausgeschlagen, weißt du, das Eis. Na wirklich krass, du kannst dieses Eis so lange bearbeiten und es bleibt trotzdem scratchy, es überschlägt sich nicht. Und das ist die Kunst von diesem, die Eigenschaft von dieser Wurzel, die ich aber auch wirklich verzweifelt versuche herzukriegen, weil ich das gerne selber machen würde im Restaurant. In Köln gibt's
das, habe ich gesehen.
Hast du gesehen? Aber du kannst es ja auch bestellen, dieses Eis. Das kann man machen. Ja, weil das ist so krass, das ist so ein Ding. Die ganze Türkei ist diese eine Eissorte. Glaubst du mir das?
Ah, das ist toll.
Das ist so geil, wirklich. Ja. Auch Markus ist so unglaublich fasziniert von diesem Eis.
Ja.
Ich meine, wie geil, dass du Eis kannst, also du kannst auseinanderziehen und es schmilzt nicht sofort.
Ja.
Das ist so faszinierend.
Also hier noch eine Aufforderung an alle Hamburger Zuhörer oder Gastronomen oder Ähnlichem, also jegliche Tipps im Bereich der anatolischen Küche, wie wir jetzt ja gelernt haben, türkische Küche, Levante Küche, wo man ein einigermaßen emotional authentisches Erlebnis haben kann, außer Grillfleisch, und das meinte ich nicht abwerten, sondern einfach nur erweitern, schickt uns bitte Tipps. Die würden wir dann, glaube ich, auch bei uns mal auf der Online-Seite, wie heißt denn das da, hier bei Instagram?
Haben wir? Achso, bei Instagram. Auf der Online-Seite, ja.
Das heißt doch so, ja. Online-Seite.
Ja, ja,
ist,
ja.
Ist Instagram nicht online?
Doch, Instagram ist online, Tim.
Alles echt.
Alles im Internet.
Und weißt du, was mir neulich passiert ist?
Na, sag mal.
Ein sehr kleines Kind, was noch nicht mal im schulpflichtigen Alter ist, hat mir neulich das Handy mit einem schweren Atmen abgenommen, um eine Funktion mir zu erklären.
Und willst du erzählen, welche?
Nein, ich hab's schon wieder vergessen.
Scheiße.
Oh, wirklich so. Okay. War ich mit einem Freund unterwegs und seinem Kind, und dann musste ich irgendwas machen, und dann hat das Kind erstmal hier so die ganzen Dinger dazu gemacht.
Aha.
Wie heißen da die Bälle? Danke.
Ja.
Zugemacht, hat gesagt, Spaß Batterie. So ein Hosenscheißer. Spaß Batterie. Und dann hat er mir irgendeine Funktion erklärt und hat dabei aber so.
Oh. Hat wahrscheinlich den Batteriesparmodus
ja, auch geil.
Erklärt.
Ja, wahrscheinlich.
Also.
Ja.
Elif, wie schön, dass du heute da warst. Ganz, 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 ganz toll. Hoffentlich überlegt ihr euch das mal und macht trotzdem noch mal eine Dependance hier in Hamburg auf. Sucht ihr doch mal jemanden, das ist Franchise, gibt's doch. Ich meine, ganz ehrlich.
Ich wurde schon so oft gefragt.
Dann mach das doch. Ja. Dann such dir doch mal, du wirst doch irgendeinen Mitarbeiter haben, der auch mal Bock hat, noch ein bisschen, wo du sagst, okay, die Beförderungsstufe ist jetzt erreicht, ich muss was Neues machen. Und dann sag, ich schick dich nach Hamburg und wir machen da gemeinsame Sache irgendwie. Mach das mal. Das wäre schon, wär schon richtig.
Glaubst du, wärst du dabei?
Ja, und dann ein bisschen der Dünnsinn von deinem Mann dabei, also hier von Markus, ne, weil der ist auch ein bisschen irre. Der sieht ja nicht nur vollkommen gaga aus, er ist ja auch noch ein bisschen irre. Und ich glaube, dass das eine sehr schöne, frische Kombination wäre. Und Hamburg kann das auch noch an der Stelle mal ganz gut gebrauchen.
Mich würde das allein schon für diese positive Ausstrahlung von Elif sehr freuen.
Da halte ich dir nicht an der Stelle, oder?
Doch, auch, okay, Freund. Gut. Das auch steht für dich.
Gut.
Lieber Tim,
ja.
Dafür bedanke ich mich als erstes für dich, dass du dir die Zeit genommen hast, in deinen Podcast zu kommen.
Ja.
Der übrigens kostenlos bei RTL Plus zu hören ist. Liebe Elif, schön, dass du dir die Mühe gemacht hast und den weiten Weg aus der Schweiz nach Hamburg gesucht und gefunden hast. Und ich bedanke mich natürlich bei allen Zuhörern, dass sie sich die Zeit genommen haben, uns zu lauschen, lieber Tim.
Schön.
Also.
Schön. Danke fürs Zuhören.
Und wir freuen uns, wenn du mal wiederkommst und wünschen dir im Hotel für Jahreszeiten, wo auch immer du jetzt essen wirst, ganz viel Spaß und guten Hunger.
Ja, das Hotel
Hunger.
Ist großartig.
Ja, also vielen Dank Sebastian, vielen Dank Ele, vielen Dank RTL Plus, vielen Dank die ganze Welt, vielen Dank.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.